Telephon. Only three men know the destruction it can trigger. The man who conceived it, the man who stole it, the man who must stop it. Telephon. The operation that can activate 51 brainwashed, hypnotized human time bombs.
All it took to activate was a simple telephone call.
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 169 am Apparat. Tim Pritlove und ja, Chaos Radio Express ist mal wieder im Express unterwegs und tourt durch die Lande. Und heute hat es mich mal wieder, muss ich sagen, nach München getragen. Bin gleich auch mein Gesprächspartner nicht aus München kommt. Wir haben uns sozusagen auf halbem Weg getroffen, kann man sagen. Ja, ich stelle dich gleich mal vor. Ich begrüße Martin Herfurt. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Wo bist du eigentlich her?
Ursprünglich bin ich aus Berlin. Ich wohne nur die längste Zeit schon in Österreich, habe dort auch studiert. In Salzburg bin ich daheim.
Ah, guck an. Berlin wusste ich gar nicht. Ja, worum soll es gehen? Ich denke mir ja immer was und diesmal dachte ich mir, ich könnte mal die Serie fortsetzen. So ein paar Basistechnologien vorzustellen, die wir alle benutzen. Das hat man ja schon ein paar Mal, ob es USB oder TCP/IP ist, immer wieder kommen diese Networking-Stacks ins Bild und die stecken ja heutzutage überall drin. Und so eine Sache, die halt überall drin steckt, ist Bluetooth. Jeder mal gehört, keiner weiß, wie es funktioniert. Das ist halt immer so das Ding. Ja, und du, Martin? Du hast ja einen Teil deiner Lebenszeit dem Blauzahn gewidmet, kann man sagen. Ne?
Kann man so sagen, ja.
Ja, was ist eigentlich so, ich meine, wie bist du da überhaupt so in dieses Feld gekommen mit den Computern und all dem?
Ach, das mit den Computern hat ganz früh angefangen. Mein Vater hatte damals so einen Sharp PC, also Pocket Computer, Basic Programmierbar. Da war ich gerade in der Grundschule und das hat mich irgendwie fasziniert. Das wollte ich auch probieren. Ich durfte dann...
So late 70s, early 80s?
Oh nee, also ich bin 76 geboren. Das war einfach...
Also die späteren Charts. Okay, alles klar. Ja. Die haben ja recht früh angefangen.
Oh ja, nee, also der hatte den auch schon sehr lang zu dem Zeitpunkt, als ich den dann mal anfassen durfte.
Okay, war nicht brandneu.
Nee. Und da hat das angefangen bei mir. Und dann die übliche Entwicklung C64 hatte ich natürlich auch. Der hat wenig Spaß gemacht, weil ich eigentlich immer programmieren wollte und das irgendwie mit C64 nicht so leicht war, wie ich mir das erhofft habe. Mhm. Und dann PC, Amiga habe ich ausgelassen. Also da war irgendwie kein Budget da in der Familienkasse.
Ja.
Aber dann eben PC von meinem Konfirmationsgeld, so wie das eben läuft. Und da habe ich dann eben sehr gern und sehr viel programmiert. Und eben auch in der Schule.
Und wie bist du dann später auf das Thema Bluetooth gestoßen?
Ich meine, ich habe natürlich Informatik studiert, beziehungsweise an der FH Salzburg habe ich Telekommunikationstechnik und Systeme studiert, habe da eben dann auch unterrichtet an der FH und wir haben...
Hast du es abgeschlossen?
Oh ja.
Oh.
Ist schon länger her. Also.
Okay, muss man sich ja nicht für schämen.
Okay. Auf jeden Fall war das so, dass Handys immer schon irgendwie eine gewisse Faszination auf mich ausgeübt haben. Und da war es dann eben so, mit Studierenden, da hat man eben Wireless Security gemacht. Ich habe damals am Kongress von Tobias Engel einen sehr, sehr guten Vortrag gehört. Der hat mich dann eben auch so ein bisschen für das Labor, das ich da an der FH gehalten habe, inspiriert. Und da waren AT-Befehle.
Weißt du noch, auf welcher Vortrag das jetzt war?
Ich glaube, der hieß SMS and all its features.
Ah ja.
Features, genau. Das war der. Und der war schon ziemlich beeindruckend für mich, der das da eben damals irgendwie schon gehört hat, dass es das gibt, aber noch nie wirklich was damit ausprobiert hat.
Ja, Tobias ist ja So der Club-Spezi für Telefonfragen. Ja, ja. Schon mal gewesen, war auch zweimal schon zu Gast, kann ich gleich mal erwähnen. Aha. Zwei sehr gute Sendungen, die ich mit ihm gemacht habe. Vor einiger Zeit schon, einiger Zeit ist gut, vor 4 Jahren, CRE 040, ganz frühes Ding, digitale Telefonnetze, so eine ganze Zeitreise da von ISDN bis so den aktuellen Mobilfunkstandards. Damals war so UMTS the latest shit. Und später haben wir dann nochmal ein Update gemacht, Chaos Radio Express 110 Next Generation Networks, da ging es dann sozusagen um diesen Umbruch mit IP-basierten Netzen und ähnlichen Klimpim. Ja, das mal so als kurzen Einwurf. Muss diese Gelegenheiten immer nutzen.
Ne, natürlich.
Für die Hyperlinks. Hyper-Podcast wäre vielleicht mal ein ganz guter Begriff. Na gut.
Gibt's das schon?
Nee. Nö, gibt's nicht.
Okay.
Klingt aber scheiße, muss man sich was anderes für einfallen lassen.
Stimmt. Und da hat das dann angefangen, dass ich das eben teilweise in die Vorlesung übernommen habe oder in die Lehrveranstaltung. Und irgendwann war es dann so, da haben wir eben WLAN-Audits gemacht mit Studenten und mit selber gebastelten Antennen. Also da war CCC immer für mich so die Inspirationsquelle. Und das macht den Studierenden auch sehr viel Spaß, also wenn die dann wirklich Hands-on-Experience haben und sowas selber bauen können. Und das war wirklich spaßig und dann hatten wir eben das Fernsehen da, irgendwie ORF Salzburg, die haben da was drüber gedreht, dass hier die Studenten in Salzburg rumlaufen und offene Netzwerke aufzeigen. Auch ganz lustig, dass da eben die meisten, die betroffen waren, irgendwie vom ORF nicht offiziell denunziert werden durften, weil die irgendwas gesponsert haben, so viel zur Unbefangenheit. Und also das war witzig. Auf jeden Fall aufgrund dieses Medienauftritts damals eben in Lokal Salzburg war es dann so, dass ich eben zu so einer Jahresveranstaltung
der FH. WLAN-Audits, wir reden von Wardriving. Also,
ja, natürlich.
Okay, gut.
Ja, und das war aber damals schon nicht mehr neu. Also das war mir eigentlich selber zu langweilig, dass ich darüber jetzt bei dieser Jahresveranstaltung irgendwas erzählen soll, den Leuten, die das eh schon wissen. Mhm. Aber natürlich, weil es im Fernsehen war, wollte man, dass da ein bisschen mehr passiert und dass man es ein bisschen verkauft für den Studiengang und so weiter. Und damals war es so, dass ein guter Freund mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es da Bluetooth-Sicherheitslücken gibt. Und das war so, Adam Laurie hat eben, den ich damals noch nicht kannte, natürlich einen Artikel auf Slashdot gehabt. Und den habe ich dann auch gelesen und habe eben mal so angefangen mit solchen
Themen. Über Bluetooth-Security.
Bluetooth-Security, genau. Und hat man eigentlich gedacht, naja, WLAN-Security kennt jeder schon. Schaue ich mir das mal an. Und habe eben die Geräte recherchiert, die er da verwendet hat, die er eben auch geschrieben hat, dass die offenbar Probleme haben. Und habe einfach mal rumgestochert und bin dann eben, und deshalb habe ich das auch erzählt mit Tobias Engel, auf eine Schnittstelle gekommen, die AT-Befehle angenommen hat. Hab das eben gedacht, okay, so.
Also die alten Modem-Befehls, Strings von den Haze-Modems, mit denen man halt so wählen konnte, Settings machen konnte, etc.
Genau, richtig. Das ist ja dann, dieser Befehlssatz ist ja um einiges erweitert worden für GSM und da ist einiges möglich und dann auch noch viel mehr abhängig vom Hersteller. Also da gibt's ungeschrieben die meisten Sachen. Also da kann man sehr viel Zeit verbringen. Mhm. Auf jeden Fall war das eine Überraschung und ich habe sofort gewusst, okay, so hat er es gemacht, der Adam Laurie. Und habe eben so ein kleines Programm geschrieben, eben für diese Veranstaltung. Habe dann eben auch bei diesem Vortrag oder während dieses Vortrags eben mein Programm laufen lassen und habe eben zum Teil, also ich glaube, 5 Handys auslesen können.
Also was hat diese Sicherheitslücke jetzt konkret offenbart und wie kam man da rein? Also
naja, AT-Befehle ist ja, wie du gesagt hast.
Okay, aber da muss man ja erstmal Zugang haben zu irgendeinem Gerät.
Richtig, aber im Publikum saßen eben genug. Aber ich habe mir ein solches Gerät ausgesucht und habe eben rumgestochert und habe festgestellt, okay, AT-Befehle kann man ausführen, ohne dass diese Gegenstelle, auf deren Basis das eben ausgeführt wird, irgendwie authentifizieren zulassen muss. Also das war einfach ein Fehler, den lustigerweise
super.
Sony Ericsson und Nokia
beide
gleich, aber komplett gleich hatten. Also die haben wahrscheinlich beim selben Inder zugekauft. Und naja, so war das. Und ich war eben der Meinung, ich habe nichts Neues entdeckt. Ich habe das mitgenommen dann auf die CeBIT. Salzburg Research, mein damaliger Arbeitgeber, hatte auf der CeBIT über, ich glaube, 3-4 Jahre immer so einen Forschungsstand. Und ich hatte immer die große Ehre, die Firma dann zu vertreten. Und das war irgendwie strategisch klug. Wir waren direkt neben den Toiletten dieser Forschungshalle und da musste jeder irgendwann mal vorbei. Und auf unserem Stand, da lief eben dieser Laptop und hat eben alle auditiert. Und und da habe ich dann eben diesen Field Report verfasst und habe eben Adam Laurie eben komplette Referenz gegeben, bis sich er einfach bei mir gemeldet hat und gemeint hat, hey Martin, wollen wir uns nicht mal treffen? Wir haben uns dann in Salzburg getroffen und haben eben drüber geredet. Und da ist dann rausgekommen, Adam hat das komplett anders gemacht und seine Sicherheitslücke war irgendwie auf Basis von OBEX. Darüber sprechen wir nachher noch.
Sprechen, genau.
Und hat nicht so viel Zugriff auf das Gerät ermöglicht. Also ihm war es nicht möglich, dass er eben potenziell Kosten verursachen kann. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Knackpunkt, dieses Kosten verursachen können, warum dann überhaupt Nokia und so weiter überhaupt Schritte dagegen ergriffen hat. Mhm. Weil bis dahin war es irgendwie lustig, okay, was ist ein Telefonbuch wert? Banker wissen, dass das viel wert sein kann. Wir haben dann auch sehr viele Anfragen bekommen, so in der Richtung.
Ach so, wirklich?
Ja. Aber prinzipiell ist es eben nicht so schnell argumentiert wie eine Rechnung, wo einfach ein hoher Betrag
drauf steht. Ihr habt euch dann später so ein bisschen zusammengetan.
Mhm, das ist richtig. Also wir haben uns da damals getroffen. Ich glaube, das war irgendwie, 2003, Ende. Und haben da drüber gesprochen, haben uns ausgetauscht. Und irgendwie war ich dann der Meinung, okay, erledigt. Aber da hat sich Adam wieder gemeldet und meinte, er hätte da irgendwie mit der Bluetooth-SIG telefoniert, also dieses Special Interest Group, die diesen Bluetooth-Standard eben entwirft und weiterführt und neu standardisiert, eben wenn es was Neues gibt. Und diese Bluetooth-SIG, die veranstaltet weltweit Asien, Europa, Amerika immer Unplug-Fests. Das sind so Veranstaltungen, wo alle Hersteller hinkommen, die sich das leisten wollen, und untereinander testen. Weil Bluetooth ist ja ein gerätehersteller-übergreifender Standard. Das heißt, man kann ein Nokia-Headset mit einem Sony Ericsson-Telefon verbinden. Oder man sollte das einfach können. Mhm. Und dass das klappt, deshalb macht eben die Bluetooth-SIG, ähnlich wie die USB-Gruppe, bei denen heißt es Plug-Fest. Bei der Bluetooth-SIG heißt es eben Unplug-Fest. Mhm. Und dort wird getestet, da unterschreibt jeder ein NDA. Niemand darf über irgendwelche Fehler sprechen, die da eben auftreten, vor allem nicht im Zusammenhang mit dem Unternehmen, das diese Fehler begangen hat oder eben falsch implementiert hat. Und naja, da wird eben getestet und da haben wir eben die Möglichkeit bekommen, Security Audits zu machen für Geräte, die noch nicht am Markt waren. Und das war den Herstellern eben schon sehr viel wert, beziehungsweise Nokia hat sich sehr gefreut, dass eben da jetzt was getan wird von offizieller Stelle, weil für die war das natürlich nicht sehr gut, was da in Nachrichten passiert ist.
Mhm. Ja, dann ist ja da irgendwann diese Gruppe draus entstanden.
Genau, das hatte eigentlich den Hintergrund, dass mein damaliger Arbeitgeber eigentlich nicht wollte, dass ich irgendwie zu Konferenzen fahre und wollte das eigentlich so nicht unterstützen. Und da habe ich mir gedacht, okay, solange ich die Möglichkeit habe, das zu machen, mache ich das auch auf eigene Faust und habe eben diese Gruppe gegründet, zusammen mit Colin Malliner, den du ja kennst, der lebt auch in Berlin, ist jetzt bei der Telekom. Ja, vom Sehen kennst du ihn.
Das kann sein.
Natürlich.
War aber hier noch nicht zu Gast.
Ja, lad ihn mal ein.
Okay.
Und auf jeden Fall haben wir da die Gruppe gegründet. Adam, Marcel waren dann eben auch dabei.
Das ist jetzt der dritte im Bunde, ne?
Adam und Marcel waren eben so nach der Reihenfolge war das dritte und vierte. Aber der Colin hatte eben damals irgendwie, hat er in Santa Barbara studiert und war eben nicht so wirklich fähig, dass er da überall mitfährt, weil er einfach seine Studiengeschichten am Laufen hatte. Und jetzt war das eben so, dass Adam, der eigentlich den Deal mit der SIG aufgemacht hat, der Marcel, eben der Maintainer von Bluesy, den kennst du auch schon, Holtmann Marcel, genau, und ich eben zu diesen Bluetooth-SIG-Veranstaltungen gefahren sind und eben wirklich dann zusammen getestet haben. Und diese Gruppe, Trifinite.org, die hat sich dann eben auch vergrößert. Wir haben natürlich immer mal geguckt, wenn da irgendwie wer was veranstaltet hat oder eben veröffentlicht hat zum Thema Bluetooth Security, dann haben wir einfach mal geguckt, passt der dazu, kann man da was machen. Und dann gab es eben auch den Joshua Wright, der hat eben WLAN Security viel gemacht und hat sich natürlich wireless auch mal Bluetooth angeschaut. dann eben auch so einen Pincracker irgendwie verbessert. Dann war da der Kevin, der hat damals für macOS einen Bluetooth-Wurm geschrieben. Da hat er ziemlich Wind gemacht. Natürlich die ganzen Antivir-Leute, die haben ihn geächtet dafür, dass er den Schritt 1, also es war so, er hat einen funktionierenden Prototyp gehabt und da ist es wohl so, wenn man das hat, dann hört man auf, den weiterzuentwickeln. Kevin ist ein Perfektionist, sich gedacht, das geht ja auch noch besser und hat eben den Code verfeinert, worauf eben die Antivir-Community geschrien hat und gesagt, nee, also jetzt ist er über die rote Linie getreten, jetzt ist er einer von der dunklen Seite. Und das war nicht so schlimm, das war dann gleich mal wieder vorbei, aber ja. Also er ist damit irgendwie auffällig geworden. Dann war Tim Herman noch dabei und Mark Rowe, die beiden haben auch mal was zu Pincracking veröffentlicht. Und da haben wir uns einfach irgendwie so zusammengesammelt, wobei, muss ich ganz ehrlich sagen, so Tim und Mark haben wir uns mal getroffen, so in London, aber da war einfach irgendwie das Dabeisein wichtiger, als irgendwie ein bisschen was zu contributen.
Das heißt, Trifinite ist sozusagen so eine Gruppe von Leuten, die sich einfach mit Bluetooth auseinandergesetzt haben oder sagen wir mal generell mit Wireless Security, die aber dann sozusagen sich vor allem um Bluetooth gekümmert haben. Es gab ja beim Kongress auch eine ganze Reihe von Vorträgen über einen Zeitraum, wo dann eigentlich jedes Mal immer wieder komplett alles auseinandergenommen wurde. Ich erinnere mich, ich habe glaube ich bei einem oder zweien da auch selbst dabei gesessen. Das war dann ganz putzig, wie dann sozusagen direkt im Raum dann so die ganzen Geräte auseinandergenommen werden. Und Wireless Security hat natürlich auch immer so ein bisschen was, ne? Jetzt will ich aber erstmal gar nicht so sehr auf diese Security-Aspekte raus, sondern erstmal ein bisschen versuchen zu verstehen, was eigentlich dieser Standard umfasst. Ich meine, jeder Computer, jedes Handy hat das heutzutage drin. Man weiß, man kann irgendwie seine Geräte miteinander koppeln, man kann darüber Internet machen, man kann darüber auch andere Dinge tun. Im Spielekonsolen Bereich ist es auch recht verbreitet, vor allem natürlich die Nintendo Wii mit ihrer Wii Remote ist da sehr bekannt, aber die PS3 hat auch Bluetooth, sagst du?
Ja, habe ich gelesen. Ich habe selber keine PS3.
Ja, ich auch nicht, deswegen war das jetzt gerade für mich, muss man nochmal nachschlagen, wie auch immer, auf jeden Fall ist Bluetooth generell eine Methode, wo man halt Wireless ganz gut so, naja, so wie soll ich sagen, Adaptergeräte miteinander, kleinere Geräte miteinander verbinden kann und das Ganze dann eben auch noch unter dem Aspekt, dass es möglichst wenig Strom verbrauchen sollte.
Das hast du schön gesagt.
Sollte, ne? Ja, genau. Ohne dass ich viel darüber weiß, aber das ist mal einfach mal meine Vermutung. Ja, vielleicht um Bluetooth ein bisschen zu verstehen, sollte man sich den Bluetooth-Stack, also die Architektur dieses Protokolls selber mal anschauen. Letzten Endes ist es wahrscheinlich an vielen Stellen auch vergleichbar zu anderen Protokoll-Stacks. Das heißt, wenn man irgendwie IP kennt und wenn man, was weiß ich, Apple Talk und wie sie alle heißen, die haben ja dann meistens gemeinsam, dass sie eben in so ein Layer-System aufgebaut sind, so ein Schichtensystem, was vor allem erstmal Hardware und Software voneinander trennt, aber dann eben so verschiedenste Abstraktionsebenen einführt. Das ist ja hier auch so.
Ja, klar. Also das macht ja auch absolut Sinn, sowas so aufzuzeichnen. Da kann man dann gleich abchecken, wo kommt was her. Und das gibt es natürlich auch für Bluetooth. Bluetooth Protocol Stack braucht man nur googeln, kriegt man gleich eine Menge Bilder. Und da sieht man eben recht schön, wie das aufgebaut ist. Unten ist eben, wie auch bei anderen OSI-Schichtenmodellbildern, die physikalische Schicht. Das heißt, wie wird das Medium zugegriffen? Oder also die unterste Schicht ist eben bei Bluetooth 2,4 GHz ISM-Band, ähnlich wie WLAN eben auch und viele andere Anwendungen.
Aber nicht derselbe Frequenzbereich von WLAN, sondern in dem Bereich halt.
Nee, kommt sich das überschneidet sich. Das überschneidet sich so natürlich.
Ach, wirklich?
Also, ja.
Das ist aber nicht gut.
Nee, ist nicht gut und darum hat man da auch in den Standardisierungen drauf Rücksicht genommen. Also, wenn man das verfolgt hat, Bluetooth 1 hatte da gar nichts, den gab es auch nicht sehr lang als offiziellen Standard. Bluetooth 1.1 hatte das nicht, diese sogenannte Frequency Avoidance. Es ist so, dass mit 1.2
Bluetooth. Was heißt denn Avoidance? Also ich meine, im Standard sind doch die Frequenzen, die konkret verwendet werden sollten, genannt.
Naja, gut, jetzt macht WLAN, teilt ihr dieses Band, das da frei ist, in, ich glaube, 13 Kanäle auf.
Ja.
sitzt die ganze Zeit auf demselben Kanal und weißt ja, stellt man einem am Access Point, ich hätte gern automatisch oder Kanal Nummer 5 und da funktioniert die Kommunikation. Bei Bluetooth ist das anders. Bluetooth hat in demselben Bereich 79 Kanäle. Jeder Kanal ist eben 1 Megahertz breit und dort wird eben nicht wie bei WLAN auf einem Kanal gesprochen, sondern 1600 Mal pro Sekunde wird der Kanal gewechselt.
Also Frequency Hopping,
richtig, wie man das nennt. Mhm. Das macht das Protokoll sehr robust im Vergleich zu anderen, weil es eben das ganze Band nutzt und eben auch die Hopping-Sequenz ist nicht vorbestimmt. Die wird eben vom Master, das Bluetooth-Pico-Netz, und hier greife ich schon ein bisschen vor, wird die vorgegeben. Aber auch dieser Master fragt erstmal rum mit dem Kommunikationspartnern oder dem Kommunikationspartner, der da eben auch Bluetooth spricht. Sag mal, siehst du irgendwas, was uns stören könnte beim Reden? Jetzt sagt dieses andere Gerät, ja, ich habe hier irgend so ein lästiges WLAN, das ist auf Kanal 5. Und dann schaltet der Master und sagt, ja, hier ist auch so ein WLAN auf Kanal 6. Diese Kanäle werden von unserer Hopping-Sequenz ausgeschlossen. Das lege ich jetzt als Master fest. Mhm. Und dann wird dann eben so ein Frequency-Hopping-Table maintained und auf dem wird dann eben gehoppt. Nach einer Sequenz, die der Master, also der Chef dieser Verbindung, vorgibt.
Das heißt, das ist auch schon mal ein Vorgriff. Es gibt immer einen Chef. Es gibt sozusagen jemanden, der ein Bluetooth-Netzwerk überhaupt erstmal quasi regiert, eröffnet, aufmacht, oder wie, das ist dann sowas wie der Computer oder was?
Naja, muss nicht der Computer sein. Also Bluetooth-Geräte, das oft spiegelt die Rolle Master oder Slave schon wieder, wie viel das Gerät kann. Also es ist jetzt nicht immer so, dass wenn ich jetzt mit meinem Headset zum Handy verbinde, ist es nicht so, dass automatisch das Handy der Master der Verbindung ist. Also das regelt der Chip irgendwie. Also
kann jeder sein.
Kann
es
jeder
muss
sein.
Nur einer muss es sein.
Man kann aber auch, und das müssen die Geräte unterstützen, einen sogenannten Role-Switch vornehmen.
Ja.
Also kann man sagen, hey, pass mal auf, ich habe zwar jetzt verbunden, bin aber nur ein Headset, mach du mal das lieber, du bist hier das Handy, mach mal einen Role-Switch. Und wenn das andere Gerät unterstützt, kann das durchgeführt werden. Mhm. Und dann ist eben die Verantwortung eben für gewisse Hopping-Sequenzvorgaben und so weiter beim anderen Gerät.
Wo befinden wir uns jetzt in diesem Layering? Ist das sozusagen alles noch jetzt so auf der niedrigsten Hardware-Ebene?
Naja, das ist dann schon irgendwie eine Ebene höher, weil Radio ist ja wirklich nur, wie funktioniert es über die Luftschnittstelle? Und ja, da ist eben klar, ISM-Band. Und für die Leute, die es interessiert, also in der Grundversion von Bluetooth wird GFSK verwendet, also Gaussian Frequency Shift Keying. Verwendet WLAN auch, nichts Besonderes.
Okay.
Andere oder um schnellere Transmissionen zu machen, gibt es dann eben auch andere Codings oder andere Modulationsarten, die dann eben höhere Raten erlauben, aber die sind eben dann auch später eingeführt worden. Das heißt dann Enhanced Data Rate ist, glaube ich, mit Standard 2.0, soweit ich weiß, mit dabei.
Okay, das heißt, das ist so eine Art Link-Layer-Control, der da sozusagen gesprochen wird. Also man hat sozusagen ab dem Moment, wo das erste Mal quasi Protokoll, wo Daten hin und her geschickt werden, auf der allerniedrigsten Ebene, sind die Geräte untereinander in der Lage, sich abzustimmen. Und eine Option, so es denn im Standard vorgesehen ist und die Geräte das implementieren, ist zum Beispiel, sich darüber im Klaren zu werden, welchen Frequenzbereich man nutzt in dem Moment, wo irgendwas gesehen wird, so, da brummt irgendwas, das ist nicht gut, so, ja, man empfängt da irgendwas, das ist irgendwie so fu und nicht das, was man so erwarten würde, dann geht man dem einfach aus dem Weg und sagt, wir haben ja noch 1.598 andere Kanäle.
Nee, 79 Kanäle insgesamt, aber gehoppt wird 1600 Mal pro Sekunde.
Achso, die Zahl war. Wie viel waren es?
79 Kanäle.
79, okay, alles klar. Wir haben immer noch 78 über. Lass mal nur die nehmen und so weiter. Kann natürlich auch irgendwann mal keiner übrig bleiben.
Oder? Ja, nee, das war auch so eine Idee zu sagen, okay, was passiert denn jetzt, wenn wir, ich meine, ein bisschen Vorgriff, Sniffing ist schwierig bei Bluetooth. Eben wegen dieser Hopping-Sequenz, das geht wirklich rasch. Man braucht sehr teure Geräte oder einfach irgendwie eine Software, die das ganz gut umsetzt. Aber um das einfacher sniffen zu können, hatten wir damals die Idee, um zu sagen, okay, wir sagen jetzt einfach, hier ist überall Lärm bis auf den einen Kanal, den wir eben irgendwie eintunen können mit unserem GNU Radio und da zuhören können.
Ja.
Und das läuft so nicht. Also Bluetooth lässt sich zwar ein auf gewisse Störquellen, aber Bluetooth weiß genau, es kann eigentlich besser als WLAN und ist stabiler und robuster und lässt sich, glaube ich, maximal auf 23 Kanäle reduzieren.
Ah ja, okay. Mhm. 23.
Ja, vielleicht auch mehr. Also ich glaube, das ist eine Zahl, die mir hängen geblieben ist.
Ja, ich glaube die Zahl jetzt mal einfach. Wie wird denn überhaupt determiniert, wer am Anfang der Master ist?
Meistens ist es das verbindende Gerät. Also das Gerät, das die Verbindung aufbaut, ist der Master, aber dann wird eben ganz oft ein Role-Switch durchgeführt.
Ja, was heißt das verbindende Gerät? Also ich meine, alle fangen irgendwie erstmal an auf irgendwelchen Frequenzen. Ich meine, wenn ich jetzt so ein Teil einschalte, so, sagen wir mal, was wäre das beste Beispiel? Ist eigentlich egal, ne?
Ja, machen wir vielleicht irgendwie, Auto hat eine Freisprecheinrichtung und du hast dein Handy in der Hosentasche.
Ja.
Obwohl, du hast ein iPhone, oder?
Ja.
Obwohl, das geht, glaube ich, sogar mit Handsfree. Okay.
Ja.
Ja, gut, du steigst ein, dein Bluetooth ist aktiviert. Du hast in dem Moment, in dem Szenario, von dem wir jetzt sprechen, hast du das vorher schon mal verbunden. Dein Gerät.
Okay.
So, und jetzt startest du dein Auto. Du hast kein Auto, oder?
Doch, ich habe auch ein Auto, es hat kein Bluetooth. So.
Ich dachte, du bist so ein Stadtmensch, der wirklich nur mit den Öffis unterwegs ist. Was ja nicht schlimm wäre, aber...
Na, ich habe ja auch Kinder, dann hat man auch ein Auto.
Klar.
Aber
okay.
Denken wir uns das einfach mal, es muss ja auch jetzt nicht nur von mir abhängen.
Okay,
es gibt Leute, die haben sowas.
Steigst ins Auto und dein Gerät, also betätigst die Zündung. Und jetzt wird dein Bluetooth Handsfree im Auto verbaut, wird sagen, okay, das letzte Mal habe ich mit dem Handy, mit dem Gerät, mit der Bluetooth-Geräteadresse Nummer sowieso geredet, schauen wir mal, ob es da ist. Mhm. Versucht das eben zu finden und eine Verbindung herzustellen. Da passiert dann ein Paging, sag mal, bist du da? Okay, ich bin da, wir reden jetzt miteinander. Und weil das Gerät schon mal verwendet wurde, ist es auch gepaart. Das heißt, es liegen auf beiden Seiten Link-Keys vor, die eben ident sind, wieder ein kleiner Vorgriff. Und dann fangen die Geräte an zu reden. Mhm. Das heißt, dann steht die Verbindung und wenn du einen Anruf bekommst, schaltet sich das Radio ab, je nachdem, wie das eben im Auto implementiert ist. Und du hörst alles so, wie es eben bei einer Freisprecheinrichtung ist.
Aber wer wäre jetzt der Master sozusagen in dem Moment?
In dem Moment ist das verbindende Gerät, das heißt also dein Hands-Free-Set. Genau.
Okay. Mhm.
Das ist dann das Master-Gerät. Aber
weil es das, der Erste ist, der sozusagen auf dem Netzwerk einen anderen sucht.
Genau.
Sagt, ich würde gerne mit irgendeinem von euch verbinden.
Genau.
Okay. Naja, aber bleiben wir erstmal bei dem Protokoll als solchen. Mhm. Wie entwickelt sich das? Also wenn wir jetzt mal so von unten nach oben marschieren.
Ja, es gibt eben.
Jenseits der Frequenzen.
Es gibt eben die Frequenzen und eben diese Absprachemechanismen und dann kommt die Baseband Layer. Dort sind dann eben zwei dominante Verbindungstypen. Das eine sind eben synchrone Pakete, die eben für Sprachübertragung verwendet werden. Mhm. Die sind fix getaktet. Mhm. Mit 64 Kilobit pro Sekunde. Das verwenden Headsets zum Beispiel. Gerade bei Audio, das wirst du wissen, ist es so, dass jede kleine Latenz auffällt.
Ja.
Und, oder jeder Jitter, so muss man sagen, oder? Korrekt.
Sowohl als auch.
Delay also, Variation.
Ja, also Latenz würde einem dann auffallen,
wenn sie variiert.
Wenn man sich selbst hört.
Mhm. Okay.
aber klar, wenn es jittert, also wenn es sozusagen mal schneller, mal langsamer wird, dann hat man halt dieses Geeier. Ne? Also definitiv, klar, Audio ist ein typischer synchroner Dienstetyp. Das ist hier sozusagen schon auf der allerniedrigsten Schicht über der Hardware sozusagen.
Also es ist in der Hardware implementiert, es ist im Chip drin. Da gibt es eben die SCO-Pakete, das sind eben die Synchronous Connection Oriented. Mhm. Und dann gibt es die ACL.
Ja.
Pakete, die sind eben Asynchronous Connection Less. Also wie ein bisschen TCP, UDP, aber eben mit dieser Synchronisation.
Mhm. Hm.
Und ja, das sind so die Hauptpakettypen, die eben Sachen transportieren von A nach B.
Mhm. Hm. Ja, interessant. Also das heißt, Bluetooth geht sozusagen von vornherein schon mal zwei Wege und hat expliziten Support eben für diesen Audiokram. Da merkt man halt einfach, wofür es gemacht war. Mhm. Weil das war ja, meines Wissens ist das Erste, was mit Bluetooth gemacht wurde, waren einfach diese Headsets, oder?
Das war ganz, ganz sicher der große Treiber für Bluetooth-Technologie. Mhm. Autoindustrie hat das eingebaut und damit war es klar, dass das in Handys sein muss.
Ja.
Ja.
Was echt, die Autoindustrie hat angefangen?
Autoindustrie, naja, ich meine, Headsets gab es vorher schon, aber als die Autoindustrie das für sich erkannt hat, dass das praktisch ist, da habe ich den Eindruck, das war dann der große Durchbruch, dass das wirklich praktisch ist.
Ja.
Und natürlich eben diese herstellerübergreifende Geschichte. Ich muss jetzt nicht mehr alles beim selben Hersteller kaufen. Du kennst das ja als Apple-Fan. Das fällt eben zum Teil ein bisschen weg.
Ja.
Und das war vielen Consumern sehr recht natürlich. Und wenn es dann auch funktioniert, ist es ja eine schöne Sache.
So, das heißt, an dieser Stelle gibt es, also wenn man von einer Verbindung spricht, auf der Ebene des Baseband-Layers, dann meint man eine Audio-Verbindung. Und zwar ganz konkret eine 64 Kilobit pro Sekunde.
Nee, Baseband kennt beide Arten von Verbindungen. Also Synchrone, das ist meistens Audio, kann auch für andere Payload hergenommen werden. Und dann gibt es eben diese Connectionless. Das ist das, was eben alles andere abdeckt. Also wenn man jetzt zum Beispiel, wie wir vorher schon geredet haben, AT-Befehle redet. Also das heißt,
Synchronus ist nicht nur für Audio?
Ist nicht nur für Audio. Okay. Alles, was eben von der Datenmenge da reinpasst, wird auch für Video verwendet. Allerdings eben erst mit der schnelleren Version.
Ja, okay, gut, verstehe. Also generell wird zwischen synchronen und asynchronen Verbindungen, also zwischen synchronen Verbindungen und asynchronen Nichtverbindungen unterschieden.
Genau.
Okay. Gibt es auch asynchrone Unverbindungen? Gibt es nicht?
Ich denke nicht. Das liegt dann weiter drüber, dass man da eben so eine Reconnect oder okay, Retransmission gut irgendwie implementiert, aber gibt es da jetzt nicht.
Das war es sozusagen mit diesem Baseband-Layer.
Das war es, die Baseband-Layer, soweit
ich weiß. Was setzt jetzt darauf auf?
Darauf auf setzt dann der Link-Manager. Link-Manager ist auch noch in Hardware implementiert, also in den meisten Fällen. Und der kümmert sich jetzt um Verschlüsselung. Da werden quasi über die Betriebssysteme abgefragte Informationen, werden dann zum Beispiel beim Pairing an den Link-Manager übergeben. Und der ist dann wiederum verantwortlich für Verschlüsselung der Sachen, die übertragen werden oder eben nicht Verschlüsselung der Sachen, die übertragen werden und fürs Generieren dieser Keys zuständig.
Was ist das für eine Verschlüsselung?
Die Verschlüsselung ist eigentlich ähnlich wie bei WLAN auch. Also das ist einfach ein XOR auf einen Keystream, die eben mit der Datenmenge überlagert wird.
Ja.
Aber die Key Generation ist halt unterschiedlich. Das ist ja so, jeder kennt das, der schon mal ein Headset angeschlossen hat. Man pairt und das Pairing involviert bei den älteren Geräten eben diese Sache mit der PIN.
Ja.
4x0, 1, 2, 3, 4. Oder wenn man zwei Geräte pairt, die eben nicht voreingestellte Pins hat, dann kann man diese PIN selber festlegen.
Beziehungsweise man kriegt irgendwas angezeigt, was man eingeben soll.
Das ist das neue Pairing, da reden wir nachher drüber.
Okay, gut.
Aber dieses Pairing, das erzeugt eben diesen symmetrischen Link-Key, der dann eben auf beiden Seiten drauf ge-XORt wird.
Okay, dann heißt das, dass sozusagen für das Pairing auch dieser Link-Manager dieser Layer zuständig ist? Das
genau.
Pairing findet auf dieser Link-Manager-Ebene statt?
Genau, passiert im Chip. Und diese Abfragedialoge eben, die eben dich fragen, welche PIN hättest du gern oder ja, was willst du eingeben, das wird über die HCI-Schnittstelle, die eben direkt oberhalb des Link-Managers liegt, quasi nach unten vom Betriebssystemteil übergeben.
HCI?
HCI, Host Control Interface.
Ah, das ist so ein generischer Begriff.
Genau. Oder
bezieht sich das jetzt auf spezielles Protokoll?
Nee, bezieht sich nicht. Das ist einfach so die Trennlinie. Hier hört die Hardware auf
Und
drüber fängt die Software an. Also im Regelfall.
Ja, okay.
Und da wird eben zum Beispiel die PIN übergeben. Dort kann aber auch das Betriebssystem Sachen steuern, wie okay, ich möchte jetzt mal eine Verbindung aufbauen. Also das funktioniert alles über diese Schnittstelle. Da gibt es gewisse Events und Funktionen, die eben in beide Richtungen funktionieren. Und so kommuniziert eben der Host-Teil vom Stack mit dem Hardware-Teil vom Stack.
Und damit im Wesentlichen mit dem Link-Manager, der eben, wie der Name schon impliziert, eben für die Beiführung von Links zuständig ist.
Genau.
Heißt das, dass dann bei Bluetooth alle Verbindungen generell bei Design immer verschlüsselt sind?
Nein, also da gibt es verschiedene Security Modes, die der Standard festlegt. Es gibt eben, glaube ich, Security Mode 1 heißt keine Verschlüsselung. Mode 2 heißt Verschlüsselung auf Basis der Applikation. Die kann dann sagen, okay, ich bin ein unverschlüsselter Service oder ich bin ein verschlüsselter Service. Das steht dann quasi beim Verbindungsaufbau, wird das abgeklärt. Und dann gibt es Mode 3, das eben für jede Verbindung eine PIN erfordert, also eine Link-Key-Generation erfordert. Das hat Vor- und Nachteile.
Was heißt denn Mode 2, die Applikation macht selber das Krypto? Das heißt, sie muss selber die Encryption machen oder sie sagt nur, was der Key ist?
Nee, das bedeutet, die beim, also du hast auf deinem Handy verschiedene Services und einer sagt, okay, bei mir sollte verschlüsselt werden. Ja. Diese Information geht runter an den Link-Manager und der sagt, okay, dann macht User greift so drauf okay, zu verstehe. Und der wünscht das, dass das verschlüsselt wird und ich kümmere mich drum.
Okay, und dieser Mode wird quasi einmal gesetzt, das ist sozusagen genau. Der Betriebsrahmen, in dem das alles ist.
Richtig.
Das heißt, die Software könnte auch daherkommen und sagen, hier Mode 1, Krypto aus.
Genau.
Und andere Geräte, würden die dann einfach sagen, okay, alles klar, wenn du keine Krypto willst, dann will ich auch keine Krypto? Oder sagen die dann so, nee, komm mir nicht so?
Es ist schon so, dass wenn ein Gerät Krypto will, das andere nicht, dass dann Krypto gemacht wird. Also das ist ein typischer Fall, wenn man eben Gerät hat, was Mode 3 implementiert ist, dann kann man noch so ein Mode 1 Gerät haben, also, es wird immer linkig
okay,
gemacht.
Okay, verstehe. Man kann also nicht einfach sagen, ja, also ich kann eh kein Krypto und dann...
Das wäre zu leicht.
Also, nicht so
also die müssen alle Krypto kommen, können sie auch alle, weil es eben im Chip drinsteckt.
Okay, immer im GSM-Netzwerk, wissen wir ja, ist es anders.
Ach so, ja.
Nein, er sagt, ach nee, Krypto, heute nicht. Samstag Nachmittag, nö.
Ja, nee.
Lass mal stecken. Okay, verstehe, alles klar. Also wir haben diesen Frequenzlayer, pure sozusagen Physik darüber. Baseband, der sozusagen generell zwischen synchronen und asynchronen Verbindungen unterscheidet und darauf werden dann die eigentlichen Verbindungen zwischen Geräten gemacht. Das heißt, an der Stelle kommt dann wahrscheinlich auch die MAC-Adresse sozusagen mit ins Spiel, also die Geräteadresse, die Adresse eines spezifischen Devices, so wie man sie aber bei Ethernet, bei WLAN etc. überall auch hat. Ist das richtig?
Die kommt eigentlich schon weiter unten im Spiel. Also ich nehme an, die wird im Baseband verwendet schon, sehr Media Access.
Ja, stimmt.
Genau.
Media Access Control müsste eigentlich genau. Da drunter sein. Okay, wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall, dort wird sie dann verwendet, um Verbindungen zu machen. Mhm. Und dieser Layer macht halt auch sozusagen Krypto. Das ist meistens schon in der Hardware implementiert. Und wie diese Krypto gemacht wird, ist im Prinzip wählbar, hängt aber auch davon ab, wie die anderen im Netzwerk sich verhalten.
Also ob diese Krypto gemacht wird. Also ja. Es gibt entweder Krypto oder nicht, aber nicht unterschiedliche Krypten.
Was ist denn diese Krypto konkret? Also welcher Krypto-Verschlüsselungsalgorithmus wird denn da verwendet?
Also für die Link-Key-Erstellung wird der SaferPlus-Algorithmus verwendet.
SaferPlus?
Ja, kann man googeln. Also ist ein AES-Krypto, 128-Bit-Blocklänge. Ich habe da selber gestern nochmal geguckt, weil Krypto ist nicht so meins. Also,
ja.
Also dünnes Eis bei mir. Also
Secure and Fast Encryption Routine.
Genau.
Aber geht basiert als sozusagen auf AES.
Ist ein AES-Krypto. Also da gibt es, glaube ich, diese Gruppe von AES-Kryptos und da ist der dabei. Ist irgendwie zertifiziert oder anerkannt oder weiß ich nicht, für sicher befunden und gut.
Mhm. Okay.
Genau. Und da gehört er dazu, gilt eigentlich auch als sicher. Eben mit der Ausnahme, dass man, also jetzt um puncto Sicherheit und Link-Key oder Pairing mal kurz anzusprechen, da gab es eben sehr viele Attacken, wo dieser Link-Key rekonstruiert wurde. Das geht allerdings nur, wenn ein Angreifer über das Equipment verfügt, das es braucht, um Bluetooth abhören zu können. Mhm. Ist eben, wie vorher schon erwähnt, nicht ganz billig, es sei denn, man kennt Leute, die Leute kennen, die dann so eine Software gecrackt haben, die auch $10,000 kostet. Und natürlich so Frequency Analyzers von Rode und Schwarz oder anderen Herstellern, die kosten natürlich auch so viel.
Ja. Ja.
Und wer sowas hat, kann dann eben im Moment des Pairings alle Zutaten bis auf die PIN, die eben für den Link-Key verwendet werden, abfangen. Also die werden in dem Standard plain übermittelt. Mhm. Und wenn man das dann hat, dann braucht man eigentlich nur noch raten und da kommen eben diese PIN-Cracker ins Spiel, die machen dann einfach einen Brute Force und für eine 4-Digit-PIN ist das schnell passiert.
Verstehe.
Mhm. Also und da ist eben der Punkt, wo man gesagt hat, Pairing Bluetooth ist unsicher auf einer konzeptionellen Ebene.
Ja.
Gab es eine Attacke, wo so ein Pairing enforced werden konnte. Das war dann 2005, glaube ich, Shake It and Wool. Die haben dann eben probiert, dass man eben auf dieser niederen Ebene sagt, okay, ich bin jetzt ein Gerät und ich habe den Link-Key vergessen. Also war einfach so eine Impersonation. Da hat man eben die MAC-Adresse des Kommunikationspartners gespoofed und gesagt, ich weiß nichts mehr. Und dann hat das andere Gerät gesagt, okay, dann machen wir nochmal neu. Und in dem Moment, wo dann eben nochmal neu so ein Pairing-Prozess durchgeführt wird, in dem Moment hätte eben der Angreifer die Möglichkeit, die allerdings sehr theoretisch ist, was heißt nicht mehr, die ist möglich, aber eben nicht so praktikabel, in dem Moment würde dann je nach Implementierung nochmal neues Pairing gemacht werden und unter Umständen könnte ein Angreifer eben diese Zutaten rausfischen und sich dann einfach mit der PIN ganz einfach das hinwürfeln und die Verbindung abhören.
Ah ja.
Allerdings war das eben auch Teil unserer Testsuite auf diesen Unplug-Fest, dass man, wenn man eben so eine Verbindungsamnesie vortäuscht, dann ist das nicht so, dass alle Partner dann sagen, okay, dann machen wir nochmal Neu-Pairing. Manche machen das eben nicht.
Und das waren einfach, eben, wenn du zu blöd bist, dir das zu merken, dann Pech darfst gehabt. Du mit uns auch nicht spielen.
Genau, richtig.
Hat man denn so den Eindruck, dass so diese ganzen Player in diesem Bluetooth-Bereich da auch irgendwie ausreichend Hirnschmalz in ihre Implementierung hinein versenken oder ist das alles so ein Wildwuchs?
Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass da viel Hirnschmalz reingeht. Ich kenne viele Leute von der Bluetooth-SIG beziehungsweise von Partnerfirmen, die wirklich gute Leute haben. Also die da die Spezifikation mitschreiben, die wissen wirklich, was sie tun. Bisschen problematisch ist es schon, weil der Standard viele so Freiheitsgrade hat. Hat man ja gesehen. Also es gibt ein paar Sachen, die stehen eben nicht drin, dass man sie nicht macht. Aber wenn sie gemacht werden, ist blöd. Und die großen Player, die wissen das mittlerweile. Also wir haben damals sehr, sehr, sehr wichtige Aufklärungsarbeit geleistet, glaube ich. Oder glaube ich, darf ich sagen. Aber es ist natürlich so, dass eben durch das ganze Offshore-Development und so weiter werden einfach mindere Qualität zugekauft. Und also ich sage das jetzt wirklich wertfrei, aber wir haben damals auch Tests mit Leuten gemacht, die eben noch nicht so lange dabei waren und haben uns wirklich an den Kopf fassen müssen und haben uns gewundert, dass die Anfängerfehler nochmal neu gemacht werden. Und ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Ich bin da ein bisschen raus schon aus dieser ganzen Situation, wo die Geräte wirklich alle an meinem Schreibtisch waren. Also bei diesen Unplug-Fests hatte man alle Geräte da und konnte wirklich frei testen. Und wenn ich das jetzt machen wollte, dann müsste ich viel Geld investieren. Das geht nicht. Mhm. Aber ich möchte nicht wirklich wissen, wie viele Geräte am Markt sind, die eben vielleicht irgendwie Anfängerfehler neu implementiert haben oder einfach so Sachen zu wenig Beachtung geschenkt haben. Also ich traue es mich gar nicht sagen, dass es so ist. Ich könnte es nur vermuten. Und vielleicht hat die Bluetooth-SIG eben unser Team von damals ersetzt durch irgendwelche anderen Mechanismen, die eben solche Fehler aufdecken.
Mhm. Vorhin hast du jetzt den Begriff Piconet fallen lassen. Sind wir da jetzt schon? Fällt das jetzt hier in diesen Bereich, so was wir jetzt vorge...
Naja, klar. Also jede Verbindung, die mit Bluetooth passiert, ist eigentlich schon Piconet. Selbst wenn es nur zwei Kommunikationspartner sind. In unserem Beispiel waren das eben die Hands-Free-Einrichtung von deinem Auto und dein Handy.
Okay, aber es könnten auch mehrere dran teilnehmen.
Können mehrere dran teilnehmen, theoretisch eben bis zu 255, aber das ist natürlich so, dass nur 8 dieser 255 theoretischen Partner gleichzeitig aktiv sein können. Also man sagt ja immer, es geht um diese 8 Geräte, das glaube ich weiß man. Das sind eben die aktiven Teilnehmer in einem Piconet. Einer von diesen 8 ist der Master, der eben alles regelt. Und der multiplext jetzt, wenn er mit den anderen redet. Aber meistens redet er nur mit einem anderen. Also es gibt wenig Implementierungen, wo halt wirklich mehr als 3 Geräte überhaupt miteinander reden können, weil auch die Chips damals zumindest nicht wirklich mehr als 2 gleichzeitige Verbindungen unterstützt haben.
Was heißt denn untereinander? Das heißt, dass wenn einer was sagt, dann empfangen das quasi alle. Dann verwenden sie sozusagen denselben Kryptoschlüssel.
Nö. Also Krypto ist immer gerätespezifisch. Also das Gerät merkt sich einen Schlüssel zusammen mit einer eindeutigen Bluetooth-Hardware-Adresse. Mhm. Wenn die jetzt ein Piconet machen, dann haben die jeweils 2 Geräte einen eigenen Schlüssel. Und dann gibt es verschiedene Encryption-Modes, wo eben einmal heißt, okay, wir reden hier bei uns im Piconet unverschlüsselt. Oder es heißt Broadcasts. Unverschlüsselt, direkte Kommunikation verschlüsselt. Mhm. Oder es heißt alles verschlüsselt. Aber dafür muss eben der Master wirklich jedem das neu quasi alles sagen. Auch die Broadcasts.
Na, was ist denn dann der Sinn von diesem Piconet-Konzept? Warum redet man überhaupt von so etwas? Und was heißt es, dass man dann mehrere Geräte in ein Netz packen kann? Was ist da so die Intention?
Naja, die Intention ist klar. Also man möchte natürlich gerade, wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen über diese Wireless Personal Area Networks gesprochen. Das war ja so eine Vision, dass man eben alle Geräte, die irgendwie intelligent sind und am Körper trägt, miteinander reden sollen, dass einem das Leben schöner wird und alles besser. Und das war eben so dieser Ansatz, den man da verfolgt. Und da ist man vielleicht davon ausgegangen, dass 8 Geräte so für so ein einfaches Szenario schon ausreicht. Und natürlich kann man mit Bluetooth auch größere Verbände machen von Geräten. Also es gibt zumindest im Standard diese Möglichkeit, die heißt dann nicht Piconet, sondern Scatternet. Scatternet ist eben eine Verbindung von Piconets, wo dann eben einer der Slave Nodes in einem Piconet ein Master in einem anderen Piconet ist. Mhm. Also das klappt. Und so wären eben dann so Verbunde von Netz, von Piconetzen möglich. Und theoretisch können das bis zu 10 solcher Piconets in einem Scatternet sein, was eben 255 mal 10 Geräte ausmachen würde. Mhm. Theoretisch jetzt.
Wenn ich jetzt, jetzt bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich es verstanden habe. Du hast gesagt, dieses Pairing hat sich einmal geändert in der Art und Weise, wie es läuft. Wenn ich jetzt heute, also angenommen, ich nehme jetzt meine, ich habe so eine Wii zu Hause, habe ich auch, aber nehmen wir es mal theoretisch an.
Mhm. Okay, theoretisch.
Beziehungsweise mittlerweile verwende ich ja die Remotes hier auch mit meinem Mac ganz erfolgreich. Zwar jetzt nicht gerade in diesem Moment, aber so beim Podcasting ist das ganz hilfreich. So, das ist jetzt auch ein Bluetooth-Device, hat eine eigene MAC-Adresse, einen gewissen Typ, hat auch einen Namen. Mhm. Was tun diese Geräte jetzt genau, bis sie eine funktionierende Verbindung haben, über die sie Daten austauschen können, und was verwenden sie dann, um diese Daten auszutauschen? Also gehen wir vielleicht mal los, ich schalte irgendwie an meinem Rechner Bluetooth ein und sonst ist kein anderes Gerät zu sehen. So, und hat auch noch nie ein anderes Gerät gesehen. Vorhin hatten wir ja diesen Fall mit, kennen sich alle schon. Mhm. Jetzt schalten wir mal irgendwie alles auf dunkel. Vollkommen jungfräulicher Computer blickt das erste Mal in die Welt des Bluetooth. Was tut er dann?
Also erstmal tut er nichts. Er hat sein Interface aktiviert und verbraucht erstmal Strom. Das kennen alle, die Bluetooth kennen.
Und aber es ist doch so stromsparend.
Ja, es gab eine Zeit, wo Bluetooth stromsparender war als WLAN, aber WLAN-Chips haben sich auch verbessert. Hm. Also durch das Frequency-Hopping, glaube ich, braucht Bluetooth, je nach Sendeleistung natürlich auch, da gibt es auch verschiedene Klassen, mehr oder weniger Strom, aber vielleicht gleich auf. Aber natürlich, wenn man es nicht braucht, braucht man es nicht anmachen. Hält länger der Akku. Aber du hast recht, du schaltest ein und möchtest jetzt mit einem anderen Gerät, mit deiner Wiimote oder mit einer Wiimote verbinden.
Naja, erstmal kann ich mich ja überhaupt, wie sagt man so schön, discoverable machen. Also ich kann ja sozusagen überhaupt erstmal entscheiden, ob ich meine Identität im Netzwerk preisgebe. Das ist ja so eine Funktionalität wie Bonjour, so Service Discovery halt im weiteren Sinne. Das ist quasi bei Bluetooth schon Teil des Systems.
Also da ist das Stichwort Auto-Configuration, das ist da dabei. Und dieses Discoverable oder nicht bedeutet eigentlich nur, dass du eben über diese vorher erwähnte Host-Control-Interface-Schnittstelle dem Chip sagst, reagier bitte auf Inquiry-Requests oder nicht.
Okay. Ein Inquiry-Request ist was genau?
Das ist genau das, was dein Rechner macht, um andere, oder dein Bluetooth-Interface im Rechner macht, um andere Geräte zu entdecken. Wenn du jetzt diese Inquiry startest, fängt dein Gerät, dein Interface zu schreien an, genau eben hier auf dieser definierten Radioschnittstelle, und sagt, hallo, ist hier irgendwie ein anderes Bluetooth-Gerät? Und alle, die jetzt den Befehl haben, zu sagen Inquiry oder Discoverable, sagen dann, ja, ich bin hier. Das ist meine Adresse. Mhm. Dann wird dein Gerät...
Das heißt, man schreit nicht regelmäßig raus, dass man da ist, sondern man reagiert auf Anfragen, die quasi explizit verlangen zu wissen, wer da ist.
In dem Moment bist du ja noch in keiner Verbindung, da bist du einfach nur on.
Das heißt, es schreit einfach, also wenn ich discoverable bin, macht der Rechner sozusagen erstmal eigentlich gar nichts, außer dass wenn jetzt irgendein anderes Gerät kommen würde und fragen würde, wer ist denn hier, dass es dann antworten würde.
Genau.
Ah, okay.
Mhm. Und dann gibt es eben noch dieses Discoverable, und dann gibt es noch ein Pageable Flag. Das bedeutet, Leute dürfen verbinden. Das sind, wenn man Linux mit den Konfigurationsdaten oder auch bei anderen spielt, dann gibt es da eine Unterscheidung. Mhm. Das ist nicht in allen Stacks so implementiert, aber bei Linux sieht man eben recht schön, was eigentlich möglich ist oder was es da überhaupt zu drehen gibt. Mhm. Und genau, jetzt bist du discoverable oder ein anderes Gerät ist discoverable. Du machst so einen Inquiry-Scan und alle Geräte in deiner Reichweite schreien, hier bin ich. Mhm. Dann wird der Name aufgelöst, was dir hilft, deine Geräte zu identifizieren. Diese Bluetooth Device Address ist übrigens im selben Register geführt wie eben auch die MAC-Adresse von Netzwerkkarten. Jetzt habe ich einen Namen vergessen. Da gibt es so eine Liste von der IEEE.
Ja.
Genau.
Die man immer nicht weiß, wenn man.
Ich muss. Oh, puh, da habe ich jetzt echt zu viel Abkürzungen im Kopf.
Egal.
Ja, egal. Da wird die geführt, ist dasselbe Gremium, das diese Nummern vergibt. Da suchen eben Hersteller drum an und kriegen dann eben die 3 Prefix-Bytes zugeteilt und den Rest dürfen sie selber einteilen. Also es sind 6 Bytes, die so eine Geräteadresse lang ist. Auf jeden Fall kriegt die das suchende Gerät zurück. Mhm. Verbindet dann hin und fragt mal, sag mal, wie heißt denn du überhaupt? Und dann sagt die V-Mode, sagt dann, ich bin die V-Mode. Zusammen mit der Information, beziehungsweise bevor der Name noch übertragen wird, sondern in dem Schritt vorher, wo die Adresse übertragen wird, sagt die V-Mode auch noch ungefähr, was sie denn so ist. Da gibt es eine Geräteklasse.
Ja.
Geräteklasse, Device Class, ist unterteilt in Major und Minor Part. Das ist irgend so, es gibt da ganz viel so im Internet so, na, so Generatoren für die richtige Device Class. Da kann man dann sagen, ich bin General Purpose oder ich bin Joystick, je nachdem, was das Gerät kann, oder ich bin eine Tastatur, und gibt sich erstmal so grob zu erkennen, bevor überhaupt das Gerät noch suchen muss, was kannst du überhaupt sonst im Detail, sagt das Gerät schon mal, was es ist. Das kann man natürlich vorgeben und die meisten Geräte geben darüber, also legen darauf wenig Wert, weil sie einfach mal sehen wollen, welche Profile kannst du überhaupt. Mhm. Aber diese Device Class ist natürlich schon so ein erster Suchfilter. Wenn man sagt, ich suche jetzt nur Headsets, dann suche ich eben nur Geräte, die Headset-Klasse haben.
Was ist denn dann so eine Remote für eine?
Ja, wahrscheinlich ein Human Interface Device, Joystick, passt jetzt am ersten. Ich habe jetzt die Liste nicht komplett im Kopf, aber man kann da gucken. Da gibt es so lustige Kombinationen auch irgendwie.
Aber es ist unwahrscheinlich, dass jetzt Nintendo dafür eine eigene Device-Class registriert.
Also das kann man auch nicht selber registrieren. Das ist ein Byte insgesamt, 4-Bit Major, 4-Bit Minor, und da ist dann auch schnell mal fertig.
Mhm. Okay, gut. Das ist also sozusagen erstmal die grobe Unterscheidung. Mhm. Und dann muss man das Gerät selber nochmal genau fragen.
Genau, und dann fragt man üblicherweise das Gerät, wenn man das nicht schon kennt oder die Adresse irgendwie zuordnen kann, wie heißt denn du überhaupt? Das ist ein extra Request und dazu muss das Gerät pageable und verbindbar sein, weil es eben schon der erste inhaltliche
Verbindung ist, sozusagen.
Der erste inhaltliche.
Das sieht man ja Request meistens ist. So beim Scannen, wenn man so nach Bluetooth-Geräten ausschaut, dann tauchen da erstmal die ganzen MAC-Adressen auf.
Genau.
Und dann erst später kommt der Name dazu. Das heißt, man sieht erstmal, ah, da ist ein mit der MAC-Adresse lalala, und dann müssen die explizit eins nach dem anderen gefragt werden. Du übrigens, du mit der MAC-Adresse lalala, wie heißt denn du?
Genau.
Und was bist denn du überhaupt und so.
Genau, darum dauert der Prozess auch meistens ein bisschen länger.
Ja.
Genau, das passiert. Und nächster Schritt ist eben Verbindung. Und da kommt es jetzt darauf an, wie der Link-Manager gepolt ist, ob der eben Security Mode 1, 2 oder 3 ist oder ob das Gerät, also jetzt wenn das Gerät, das du um den Namen fragst, sogar schon Security Mode 3 wäre, dann müsstest du für diese Namensauflösung auch schon ein Pairing machen. Natürlich lästig. Und darum wird dieser Security Mode 3 fast nicht mehr eingesetzt. Hat auch eine sehr negative Annotation, dieser Security Mode 3, aber dazu später ein bisschen mehr. Mhm. Auf jeden Fall, du hast geredet, weißt jetzt, wie das heißt, das Gerät, was da in deiner Nähe ist, oder wie die Geräte heißen, was sie für eine Sorte sind, und weißt einfach mal, wer da ist. Darauf kann man natürlich dann sagen, okay, machen wir Presence-Checks und schauen, wann unsere Mitarbeiter mit ihren Handys irgendwie auftauchen. Idealerweise kann man da eine Zeiterfassung drauf aufbauen, wenn die Leute ihr Bluetooth immer anlassen würden. Ja, also das war einfach mal so, oder das war eins der ersten Bedenken, die da viele geäußert haben. Mensch, wenn ich das anhabe, dann kann ja jeder sehen, auch hier der Bürobesitzer über mir, ob ich da bin oder nicht. Mhm. Und das ist ja blöd und so.
Ich hatte mal so eine ganz pfiffige Software für meinen Mac, wo ich die sozusagen den Screenlock automatisch aktiviert, wenn mein Handy nicht mehr zu sehen ist und dann sich automatisch wieder entlockt, wenn ich in den Raum komme. Hat auch ganz gut funktioniert. War bloß ein bisschen blöd, als ich mal jemand anderem den Rechner zum Surfen überlassen habe und dann mal aufs Klo gegangen bin. Dann war es das natürlich.
Ist natürlich praktisch, aber kein echter Schutz.
Nee, das stimmt schon. Das war auch eher so Convenience.
Ja, klar. Nee, verstehe ich schon.
Weil aber wer lockt schon immer seinen Screen, wenn er irgendwie weggeht, ne?
Ich meine, bei Netzwerkkarten ist ja ein Feature, dass man die MAC-Adresse setzen kann und bei Bluetooth ist das eigentlich nicht vorgesehen, aber es gibt auch da Tools, wo man eben die neu schreiben kann.
Also da ist es keine große...
Ist aber herstellerabhängig, diese Byte-Sequenz, die man da
also sicher, adressiert. In Anführungsstrichen wäre es dann, wenn man quasi eine Applikation auf dem Gerät, auf dem Telefon laufen hätte, was eben auch auf einen komplexeren Anfrage reagieren kann. So,
also es gibt da eine Firma in Österreich, die macht Türschlösser auf der Basis. Also das heißt, aber die machen das richtig insofern, dass sie eben nicht sagen, okay, Gerät mit der Nummer da ist jetzt hier, ich sperre die Tür auf, sondern die machen Challenge Response mit einem vordefinierten Link-Key. Also das heißt, die Verschlüsselung mit Link-Key ist ja eigentlich sicher. Und die sagen, okay, schick uns was und wenn es stimmt, darfst du rein. Ja, also da gehen die quasi auf Applikationen.
Eines Pairings mit einem langen Key.
Genau, richtig. Und da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Ist eigentlich soweit okay von Sicherheitsaspekten. So viel, wie man eben von so einem Token auch verlangen kann.
Ja.
Genau.
Wenn die Software an sich beständig ist gegen Denial-of-Service-Attacken zum Beispiel.
Ja, das sind dann andere Fragestellungen.
Genau. Wollen ja keine Illusionen streuen, ne?
Nee, aber also die haben das recht pfiffig gemacht, aber so viel hört man jetzt auch
nicht. Na gut, das hängt ja auch immer davon ab, was man damit sichert. Ne?
Also ja,
seine Goldbestände sollte man da vielleicht nicht mit sichern, aber also wenn man damit seinen Rechner screenlockt, dann ist da schon mal was zu holen.
Also deren Pilotprojekt damals war, glaube ich, ein Baumarkt, wo Geschäftskunden die Tür aufgemacht kriegen oder auch zu irgendwelchen Nicht-Öffnungszeiten da irgendwie ins Lager dürfen oder irgendwie so. Oh, also dafür hat man das hergenommen. Also Diebstahlmöglichkeiten hätte es dort gegeben, glaube ich. Aber eben nicht so leicht, weil sie eben nicht auf der niedrigsten Ebene authentifiziert, sondern tatsächlich eben mit Link hier gearbeitet hat.
Okay.
Ja. Jetzt haben wir die Situation, um so dem Szenario von vorher zurückzukehren. Du hast die Geräte entdeckt und möchtest jetzt mit deiner Wiimote verbinden. Ja? Mhm. So, deine Wiimote, und das ist wahrscheinlich schon eine, die Noise Pairing unterstützt. Sagen wir mal, du hast eine Wiimote gesehen und ein Headset auch noch, das eben noch so auf die alte Tour sich pairen lässt. Da sagst du jetzt, okay, Headset, ich möchte mit Skype über mein Bluetooth-Headset telefonieren. Ich möchte dich jetzt verbinden zu dem Zweck. Mhm. Jetzt kommt eben dieser Request, du möchtest verbinden. Und jetzt sagt dein Headset, okay, ich bin so gepolt, Security Mode 3 bei Headsets ganz oft. Bei uns wird verschlüsselt. Das heißt, der Pairing-Prozess wird eingeleitet. Mhm. Über die HCI-Schnittstelle kriegt jetzt dein Betriebssystem die Anforderung, okay, die Gegenstelle hätte jetzt gerne PIN, gib die doch bitte ein. Du gibst viermal die 0 ein, weil du weißt, bei deinem Headset ist es die Standard-PIN.
Ja.
Und jetzt wird eben dieser Link-Key erzeugt und auf beiden Seiten liegt derselbe Key vor. Und jetzt wird alles, was eben hier über die Baseband geschickt wird, verschlüsselt mit diesem Schlüssel. Und jetzt telefonierst du. Oder jetzt ist du telefonierst noch nicht, dein Headset ist jetzt verbunden. Mhm. Und sobald ein Anruf kommt, kannst du dem mit dem Headset entgegennehmen, weil das sich einfach sicher verbinden kann. Ist das jetzt, habe ich was ausgelassen?
Ja, mir ist ja nicht so ganz klar, warum jetzt diese vier Nullen irgendwie so sicher sein sollen. Also ich meine,
das ist ja das Problem. Oder ein Problem mit diesem Standard-PIN. Also ich kann mich erinnern, ich habe damals ein Projekt gemacht, Car Whisperer, wo das eben thematisiert wurde. An sich ist es kein Problem, wenn da 4x0 die PIN ist. Aber wenn ein Gerät immer sichtbar ist oder immer verbindbar ist und dann die Standard-PIN 4x0 ist, dann ist ein Problem. Das war bei manchen Autoherstellern damals der Fall, dass die einfach mit Betätigung der Zündung haben die eben ihr Headset angemacht oder ihr Hands-Free-Unit. Und ja, solange sich kein Handy verbunden hat, war es an und sichtbar. Mhm. Und wenn man dann eben auf einer Autobahnbrücke steht mit einer Antenne und solche Klassen sucht, also Hands-Free-Unit sucht, Geräteklasse und sagt, okay, ich verbinde mich jetzt mal und aufgrund der MAC-Adresse, diesem Prefix, weiß ich auch, was für ein Hersteller das ist und welche Standard-PIN dieser Hersteller einsetzt, dann könnte ich mich so eigentlich verbinden und eine Nachricht absetzen in das Gerät und vielleicht hören, was die Leute darauf antworten. Und das hat auch funktioniert. Und das war eben das Problem mit Standard-PIN.
Also ihr habt sozusagen Leuten dann direkt in ihr Bluetooth-Headset oder in ihre Stereoanlage im Auto reingefunkt. Auf der Autobahn.
Auf der Autobahn.
Was habt ihr denn gesagt?
Also ich habe damals eine Computer-Festival-generierte Sprachnachricht abgesetzt. Bitte fahrt vorsichtig. In dem Moment machst du dir halt echt Sorgen, weil du möchtest das irgendwie schon ausprobieren. Aber andererseits könnte es natürlich passieren, dass du die Leute erschreckst.
Ja.
Weil die wissen oft gar nicht, dass sie sowas in ihrem Auto haben.
Ja.
Ja, und dann verreisen das Lenkrad und fahren gegen den Brückenpfeiler oder so. Und du bist dann irgendwie in der Verlegenheit, ganz schnell wegfahren zu müssen oder so. Und das willst du nicht. Und
der digitale Wackerstein, den man da von der Brücke schmeißen kann. Ne?
Ja, eben. Aber die meisten Leute waren dann vielleicht auch schon ein bisschen gewarnt, weil wenn da irgendwie eine lange Antenne irgendwie auf Autos ausgerichtet ist, dann fahren die schon mal vorsichtig, weil sie denken, es ist eine Verkehrsmessung oder so.
Na, wenn sie es gesehen haben. Ne? Weißt naja, nee, klar. Also, die Hälfte der Betroffenen war wahrscheinlich am nächsten Tag beim Psychiater. Ich höre Stimmen.
Naja, bei allen hat es ja auch nicht funktioniert. Das waren eben nur die gewissen Autos, die eben das fix verbaut haben.
Okay, gut. Also es ist so, mehreres kommt zusammen, bevor das wirklich richtig unsicher ist. Also man hat erstmal diese Default-PIN, die meistens vierstellig ist und die eben in 99% der Fälle von den Geräten, die keinerlei Eingabemöglichkeit haben, 000 ist, weil man könnte zwar ab Werk noch irgendwie eine vierstellige PIN vielleicht draufkleben, aber dann finden die Leute das immer nicht und es würde wahrscheinlich zu viel Support-Anfragen führen. Deshalb hat man das einfach so gemacht. Aber so ein Kopfhörer zum Beispiel ist ja nicht unbedingt auch immer pairbar.
Genau.
Das heißt, dieses Pairing ist ja sozusagen, mit einer anderen MAC-Adresse baue ich zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Pairing auf und da wird ja ein neuer Key sozusagen generiert auf Basis dieser Ursprungs-PIN, aber die PIN ist ja nicht der Key.
Genau.
Das heißt, das funktioniert dann nicht mit einem anderen Gerät, wenn das daherkommt und es würde auch nichts bringen, sich mit dem Teil zu verbinden, weil es sozusagen nicht bereit ist, neu zu pairen, bevor ich nicht irgendeine Taste gedrückt habe.
Genau.
Okay, und was hat dann der neue Pairing-Mechanismus im Standard, wann kam der überhaupt dazu?
Also der kam
was?
Mit Standard 2.1.
Und was war dann konkret anders?
Wir haben ja vorher geredet.
War das dann verboten, diese Standard-Pins zu verwenden?
Nee, also das ist ja tatsächlich ein Problem. Es gibt ja Geräte, die haben kein Display.
Ja.
Oder keine Tastatur, wo man dann eine eigene PIN eingeben kann.
Kopfhörer zum Beispiel,
richtig. Drum hat eben die Bluetooth-SIG eben auch aufgrund dieser Situation, dass während des Pairings eben jemand, der mitsnifft, den Link-Key wiederherstellen könnte, das Pairing komplett neu gemacht. Das heißt dann Simple Pairing. Es gibt immer noch dieselbe Algorithmik zum Erzeugen des Link-Keys. Aber von den Schritten, die notwendig sind, ist es anders. Es erfolgt zum ersten Mal so ein Diffie-Hellman-Key-Exchange. Mhm. Das heißt, selbst wenn jemand mitsnifft, dann ist das schon mal nicht so leicht oder nicht lesbar.
Ja.
Und jetzt ist es so, dass eben Information kommuniziert wird mit dieser Verschlüsselung schon, die der Elliptic Curve Cryptography, ich sage jetzt Worte, die mir nichts sagen. Also das passiert sicher, ist verschlüsselt und die handeln sich einen Link-Key aus. Und jetzt gibt es Geräte, die beide ein Display haben. Das ist Simple Pairing. Ich habe das hier aufgeschlagen, das White Paper. Das ist Numeric Comparison. Jetzt haben zwei Geräte ein Display und zeigen jetzt ein sechsstelliges Artefakt des Link-Keys an.
Das muss sechsstellig sein.
Das ist sechsstellig. Das, okay. Der Link-Key ist länger.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein iPhone mit meinem Mac kombinieren will, um darüber dann Internet zu machen, dann ist so ein Pairing halt einmal erforderlich und dann kann ich das von beiden Seiten her initiieren.
Genau.
Und wenn ich dann halt das auf meinem Rechner mache, dann sagt der, jetzt guck doch mal auf deinem iPhone, ob da diese sechsstellige Nummer auch angezeigt wird, weil dann ist es auch das richtige Device. Nicht, dass ich mit irgendeinem anderen, der mich gerade versucht sozusagen da man in the middle mäßig da reinzukommen.
Ganz recht.
Dann vergleiche ich das, sage, okay, alles klar, das ist diese Nummer und dann ist diese sechsstellige Nummer auch quasi der Seed für diese Krypto-Verbindung.
Nee, andersrum. Also diese sechsstellige Nummer sagt genau das, was du gesagt hast. Es ist no man in the middle oder die Chance, dass einer da ist.
Also das ist sozusagen schon Ergebnis eines Krypto.
Okay, also der Link-Key ist erzeugt und diese sechsstellige Nummer, die dann verglichen wird, ist ein Artefakt, das aus dem Link-Key gebildet wird.
Okay, verstehe. Also das heißt, der Unterschied zu der alten Methode ist nicht, dass ich eine PIN habe, aus der dann der Key kommt, sondern dass man so einen geheimen Key-Exchange macht und dann zeigt man einen Teil davon an und wenn ich den verifiziere, sozusagen sage, okay, alles klar, auf beiden Geräten dasselbe, ihr seid die beiden, die miteinander redet, dann ist irgendwie arm und die beiden wissen, okay, alles klar, uns hat jetzt weder einer zugehört, hat und wir sind aber auch jeweils mit dem Gerät verbunden.
Also mit höchster Wahrscheinlichkeit.
Also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Mhm.
Genau.
Okay.
Aber was ist jetzt, wenn nur ein Gerät ein Display hat? Hm? Dann kann es jetzt sein, dass das andere Gerät kein Display, aber eine Tastatur hat,
ja,
wie eine Bluetooth-Tastatur zum Beispiel.
Ja.
Da wäre es dann der Fall, das heißt hier Passkey-Entry, das ist auch ein Szenario für Simple Pairing.
Dann gibt man das auf der Tastatur
Dann gibt man ein. Das einfach ein, was man am Bildschirm sieht und wenn das dann richtig ist, also beide Seiten können ja ein Artefakt bilden aus diesem Link-Key, so eine feste Funktion, die aber nur in eine Richtung geht, angeblich. Und dann ist es verglichen und dann stimmt das auch.
Mhm.
Und dann gibt es die Situation, dass keines der Geräte irgendwie eine Eingabemöglichkeit oder ein Display hat. Und dann gibt es die Just Works Pairing Methode. Aber die wird eben eingesetzt, sehr selten eben, weil meistens hat man ja ein Gerät, das ein Display hat zumindest.
Ja.
Aber da wäre es dann wirklich so.
Aber wenn ich jetzt so eine Maus paire, dann kann ich natürlich weder da was eingeben noch...
Richtig, also wahrscheinlich, ich schaue mal gerade, ob da die Maus als Use Case dabei steht. A good example of this model is the cell phone mono headset scenario where most headsets do not have a display. Okay, bei einem Headset, das nicht die Standard-PIN 4x0 hat, ist das Just Works Szenario wahrscheinlich ähnlich wie bei der Maus. Das, was halt zur Anwendung kommt.
Einfach eine Taste mit, ich will jetzt mal pairen und wer auch immer jetzt gerade mich pairt, ist der Richtige. Einfach davon ausgehen, dass sonst keiner weiß, dass ich jetzt gerade in diesem Moment pairen will.
Genau.
Was wahrscheinlich auch ganz gut funktioniert. Also das ist so ein theoretisches Security.
Ja, also man ist dann meistens, also man packt das aus, man ist daheim unterm Weihnachtsbaum vielleicht und schließt das an und in dem Moment hat man meist Glück und da ist niemand in der Nähe. Ja.
Okay, habe ich verstanden. Das heißt, Bluetooth Version 1 war sozusagen... Ja, schon mal so der erste Schuss, da hat man so die Basis gelegt, da war dieses mit synchrone und asynchrone Kommunikation auf der niedrigsten Ebene ist möglich. Man hatte irgendwie schon mal Krypto vorgesehen, aber man hat sich noch dieses komische PIN-basierte Modell vorgestellt und erst später erkannt, welche Lücken das hat und ist dann in Version 2 quasi zu einem more sophisticated procedure übergegangen, wo dann eben das erstens mit dieser mit dem Link Manager und den kryptifizierten Verbindungen besser gelöst ist. Dazu gab es nochmal extra Zucker hier mit diesem Enhanced Data Rate, also dass man auf einer höheren Geschwindigkeit kommunizieren konnte. Das war dann aber erst, sagst du nicht, 2.1
oder so? Das ist 2.0 schon passiert. 2.0,
genau. Okay, wie schnell waren wir denn vorher? Wie schnell ist
denn Enhanced Data Rate? Eine Netto-Datenrate und ich schaue es besser nach, um es genau sagen zu können, ungefähr 700 Kilobit. Das ist natürlich für große Dateien jetzt gerade irgendwie im Fotografiebereich oder auch Audiobereich einfach zu wenig ist. Ja. Dauert zu lang und
DDR sehe ich gerade hier, also 3 Megabit ist das so brutto genau. Und 2 Megabit netto, 2.1.
Genau, 2.1 netto. Mhm. Das ist eben aufgrund einer anderen Modulationsart. Und da hat man aber Acht gegeben drauf, dass das abwärtskompatibel ist. Das heißt, wenn du jetzt ein 1.2 Gerät hast, was eben bei 1.2 neu war, war eben diese Frequency Mapping, also dieses Adaptive Frequency Hopping, AFH heißt das in Abkürzung. Das war bei 1.2 neu. Aber wenn du jetzt so ein Gerät hast, was noch nicht so schnell reden kann wie die anderen, dann wird darauf Rücksicht genommen. Da wird eben beim Aushandeln der Verbindungsparameter, die werden immer in dieser langsamen Rate, die alle verstehen können, gesendet. Und erst wenn klar ist, okay, das andere Gerät kann auch diese neue, schnellere Art der Modulation.
Dann fährt man sich hoch.
Genau, richtig. Mhm. Und da gibt es eben zwei verschiedene Modulationsarten, die da zum Einsatz kommen und die sind irgendwie Differential Phase Shift Keying für Leute, die es besser interessiert, steht aber auf Wikipedia.
Ja, jetzt, wenn sozusagen diese Verbindungen hergestellt sind, also wenn Geräte untereinander dann hier ihr Piconet aufgebaut haben, indem sie sich halt auf welchem Weg auch immer über die richtige Krypto geeinigt haben und dann in der Lage sind, eben Pakete auszutauschen. Und das gilt dann sozusagen sowohl für die asynchrone als auch für die synchrone Kommunikation. Ja, dann ist natürlich die Frage, was bringt Bluetooth jetzt noch mit da drauf an fertigen Protokollen und Applikationslayern, mit denen man so redet. Man hat sich ja genau. So einiges abgespielt, was weiß ich, was ihr hier erkennt, ist so Visitenkarten tauschen, zum Beispiel so ganz einfache Sachen, sind ja auch Teil des Standards geworden, oder?
Das stimmt. Also wir haben vorher schon kurz erwähnt, Autokonfiguration ist eben das, was eben im Mittelpunkt stand beim Entwurf des Standards, dass eben niemand irgendwie eine Portnummer eingeben muss oder so, sondern die Geräte haben sogenannte Profile, Bluetooth-Profile, davon gibt es eine ganze Menge.
Ja.
Und jedes Profil ist mit einer gewissen Anwendung verknüpft. Zum Beispiel dieses Visitenkarten austauschen ist eben OBEX-Push. Das heißt, man erfordert dafür üblicherweise keine Authentifikation, kein Pairing, weil das ein Prozess ist, der auch im Real Life irgendwie so stattfindet, wir kennen uns nicht und ich gebe dir ja deshalb meine Karte. Mhm. Und auch dort möchte man sich gar nicht genauer kennen im ersten Moment, wenn man eigentlich nur die Adressdaten der anderen Person haben will.
Ja.
Das ist eben OBEX-Push. OBEX-Push impliziert schon, okay, OBEX ist so ein unterliegendes Protokoll, das manche vielleicht schon vom Infrarot-IRDA kennen,
ja,
dass da eben auch wieder Verwendung findet.
Object Exchange,
ganz Object einfach. Exchange, genau. Mhm. So ein bisschen FTP-Binary eben.
Das kann mein iPhone nicht.
Naja, oh Wunder.
Haben sie weggelassen?
Nee, die haben das anders gemacht. Die haben das mit dem Game-API implementiert. Das wiederum schränkt natürlich die Verwendung unserer Geräten ein. Also du kannst, wenn du was schicken willst, von iPhone zu iPhone schicken, aber nicht so leicht auf dem Standardgerät, das eben die Standards richtig implementiert hat.
Ja.
Genau. Aber das ist eben Strategie. Also das ist so eine der dieser Punkte, die mich ein bisschen nerven.
Ja, das ist unpraktisch, nicht? Weil das ja eigentlich sehr verbreitet ist. Ne?
Ja, naja, klar. Also,
ist ja jetzt irgendwie so ein latentes Security-Problem da mit dem OBEX verbunden?
Also Adam Laurie, wir haben vorher über seine Lücke gesprochen, die hat nicht eben auf AT-Befehlen aufgesetzt, sondern auf dieser OBEX-Schnittstelle. Auch da sind Fehler passiert. In dem Fall war es so, dass man bei OBEX, wo man sich eben verbindet und so eine Art FTP vorfindet, einfach mal so gestochert hat, sag mal, hast du das File mit dem Telefonbuch? Das ist ein Standardname, der ist eben auch in diesem IRDA-Standard festgeschrieben. Mhm. Wenn man den einfach mal so fragt, sag mal, gibt es das bei dir? Dann hat eben dieser Service gesagt, der Service hat nicht gesagt, Moment mal, ich bin hier nur zum Empfang da. Dann hat gesagt, oh ja, das habe ich, magst das. Und das war eben die Lücke, die eben über OBEX passiert ist.
Okay. Mhm. Aber es ist natürlich so ein bisschen so ein Default-Einfallstor, über die halt einfach so Anfragen kommen und dem man dann auch irgendwie umgehen muss.
Naja, da ist es jetzt bei neuen Geräten so, dass da immer ein kleines Dialogfenster kommt. Also ich kenne kein aktuelles Gerät, wo das nicht so ist.
Aber das ist natürlich dann wieder eine potenzielle Denial-of-Service-Attacke, weil man ja so ein Gerät dann einfach zuspammen kann mit so hier OBEX, OBEX, OBEX und dann hast du da nur noch so einen Dialog irgendwie, da will einer, da will einer, da will einer. Das gab es auch schon mal häufiger.
Das gibt's, aber wahrscheinlich hat man das auch schon gelöst, dadurch, dass immer nur ein Dialog zu einer Zeit ist und wenn du den nicht siehst, dann kommt kein zweiter. Hm. Natürlich, wenn du ihn wegdrückst und da dein Verbindungspartner lästig genug ist, dann kommt das immer wieder und ich glaube, das ist auch immer noch möglich.
Ich erinnere mich gerade ganz, ganz dunkel, mal irgendwo auf irgendeinem Flughafen ist mir das mal passiert, dass da tatsächlich so ein OBEX-Gewitter über mein Nokia-Telefon eingebrochen ist.
Das war
mal
eine Zeit sehr innen, dass man eben so Werbung auf die Weise verschickt.
Ja, das auch noch.
Ja, ja. Also,
ja, das ist ja schon mal ein extrem guter Grund, das Feature wegzulassen.
Ich meine, das Feature.
Ach ja, diese ganzen Litfaßsäulen, die da
So.
Das heißt, das sind alles so OBEX.
Das sind OBEX-Push-Sachen. OBEX-Push hat fast jedes Gerät. Ja, und deshalb wird das dafür verwendet. Früher war es eben so, dass dieses OBEX-Push nicht mit einem Dialog abgefragt wurde, sondern da war das einfach so, okay, du hast es jetzt.
Gib mal ein Adressbuch, alles klar.
Naja, bei manchen Geräten, aber eben auch die andere Richtung, okay, ich habe dir jetzt ein 5-Megabyte-Bild geschickt, Edge.
Oh, super.
Genau, und dein Speicher ist voll. Also das war da auch möglich. Mm. Aber das ist eben dadurch eben abgefangen worden. Genau.
Na gut, aber OBEX ist natürlich jetzt nur so ein. Gut, das fand man dann sozusagen ganz praktisch und kommt ja eigentlich aus der Infrarotwelt.
Genau.
Was sind denn jetzt so mehr so die Bluetooth-sigeren Anwendungen?
Naja, klar, also Headsets und Hands-Free-Units in Autos, wie erwähnt, waren eben so die großen, wichtigen Profile am Anfang zumindest, dass man gesagt hat, okay, jetzt wollen wir das verwenden. Und da hat es eben angefangen, dass man im Auto ein Hands-Free-Profile implementiert, wo dann ein Gerät sich hinverbinden kann und sagen, okay, ich will jetzt hier über meine Freisprecheinrichtung telefonieren. Mhm. Das basiert eben auf AT-Befehlen, eben die Kommunikation zwischen Gerät und Headset oder Hands-Free-Unit sind AT-Befehle und der Audiokanal wird parallel dazu diesem Control-Channel eröffnet.
Wieso? Wieso AT-Befehle für sowas?
Weil das Standard ist. Also, ja, sage ich jetzt mal. Also, das
ja,
ist
ich meine, das kommt von Modems. Ich meine, das ist zur Datenübertragung.
Ja, klar, aber die sind ja nicht schlecht. Sind so klein und kurz, wie sie sein müssen. Sind eindeutig.
Okay.
Und ohne die AT-Befehle wäre viel, viel weniger Schabernack möglich gewesen. Also,
okay, aus sportlichen Erwägungen kann man sich natürlich darüber freuen, aber so rein aus Implementierungsgründen sehe ich jetzt nicht die Notwendigkeit, da auf sowas zurückzugreifen.
Was kann ja, warum das Rad neu erfinden? Also das
ist ein Rad gewesen? Ich meine, das
ja, also das kannte jeder und warum baut man das nicht ein, okay, da wo es auch jeder kennen sollte?
Okay.
Also das ist einfach Telefonie, das hängt vielleicht einfach damit zusammen, dass das immer schon für so Sachen verwendet wurde.
Und ja, naja, okay. Mhm. Mag verwandt sein.
Ja.
Aber das war ja dann auch gleich deine Supersicherheitslücke, die du gefunden hast, mit der du das Thema
ja, auch eingestiegen bist. Supersicherheitslücke. Es wurde tatsächlich während der Verbindung ein Headset-Symbol angezeigt, aber das war ja eben eine Implementierungsmacke. Mhm. Naja, aber klar, da hat man auch nicht unterschieden, ist das tatsächlich ein Headset, warum will das Headset auf einmal eine SMS verschicken? Das wurde nicht hinterfragt. Mhm. Klar, war eins der ersten Geräte, da wusste man einfach nicht, wie viel Zeit man dafür testen verbringen soll. Mhm. Da musste das auf den Markt und da hat man nicht aufgepasst. Ja, nee, und dann gibt's natürlich jetzt andere Profile, eben mit Enhanced Data Rate, sehr viel so Audio-Kopfhörer. Du hast vielleicht daheim oder es gibt Audio-Equipment, was relativ gute Qualität liefert, eben ganz kein Problem. Mit der Datenrate kann man natürlich komplette HiFi-Qualität übertragen.
Also Stichwort A2DP, ja, das ist, glaube genau, ich, die Bezeichnung.
Ich habe es hier stehen, steht für Advanced Audio Distribution Profile.
Advanced Audio, achso, AA wurde dann genau, zu A2, ja.
Das machen die auch, vielleicht nochmal, um auf das Protokoll Stack zurückzukommen, machen die auch bei der ersten Layer vom Host Stack, die heißt L2CAP und das habe ich mir auch aufgeschrieben, heißt Logical Link Control and Adaptation Layer. Also auch zweimal L und L2.
Ja. 27C3, sage ich nur.
Ja, ja, okay.
Das ist wohl etwas anderes bedeutet.
Ja, aber selbe Idee natürlich, ja, klar.
Zusammenfassen.
Oder naja, vielleicht vorher noch, die L2CAP-Layer ist eine sehr wichtige. Und bevor wir über Protokolle sprechen oder Profile sprechen, die ja eigentlich alle darauf aufbauen, sollte man vielleicht mal die Grundlagen erklären, wie überhaupt Profile entdeckt werden. Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt.
Okay. Das ist das, also die Profile sind sozusagen die Visitenkarten eines Hosts. Ne? Da steht sozusagen drauf, wenn du mit mir kommunizieren willst, dann hättest du folgende Möglichkeiten. Lalalala, genau. Obex haben wir schon erwähnt, das ist so eins, was da drauf steht. Andere Angebote stehen sozusagen auch noch zur Verfügung.
So eine Speisekarte, genau.
Genau, dann kann sich der andere sozusagen auswählen, so alles klar, du kannst das und das und das. Das ist natürlich auch schon mal eine schöne Hacker-Einladung, nicht mal? Mhm. Man kriegt sozusagen gleich die Ports, über die man seine Kriegsschiffe einfallen lassen kann, kriegt man sozusagen dann gleich auf dem Goldtablett serviert. Mhm. Andererseits, Auto-Discovery, Auto-Configuration erfordert sowas natürlich auch. Und wenn man irgendwie seine Tür nicht ordentlich geschlossen bekommt, dann hat man eh ein Problem.
Mhm. Ne? Genau. Also es gab damals bei manchen Geräten, die haben dir das nicht gesagt. Die haben nicht gesagt, was sie haben, weil Inquiry heißt nicht nur, hallo, ich suche alle Geräte, die hier in der Gegend sind, sondern Inquiry kann auch so sein, hallo, ich suche hier alle Geräte, die ein Headset sind und die dieses Profil anbieten.
Ja.
Das heißt, wenn ich schon weiß, was ich suche, dann haben die Geräte auch geantwortet, aber die Speisekarte haben sie denen nicht gezeigt.
Mhm.
Ja,
verstehe.
Und dieser Profilinformationsaustausch, der funktioniert über das SDP-Protokoll, Service Discovery Protokoll. Mhm. Und wie gesagt, da liefert dein Kommunikationspartner dir alle Telefonbucheinträge, die nicht notwendigerweise mit einem echten Service hinterlegt werden müssen, aber idealerweise sind, liefert dir der zurück.
Mhm.
Und das wiederum passiert eben über die L2CAP-Layer, die eben die erste Datenschicht oberhalb dieser Host Control Interface Linie ist. Mhm. Und das ist so, dass ja, das ist so der Packesel, weil da eigentlich alles drüber muss, bis auf Audio. Also Packesel für alle asynchronen, verbindungslosen Verbindungen. Also die L2K Player, die hat zum Beispiel eine Paketgröße von maximal, ich glaube, ja, 56 Kilobyte. Genau. Ja, 65, ja. Entschuldigung. Da
geht ja eine Menge rein.
Ja, genau. Und das wurde auch nachher zum Problem. Mhm. Es gab, ja, es gibt da gewisse Primitive, die eben implementiert sind, wie bei IP, zum Beispiel das ICMP, dass man mal pingt und schaut, wo ist die Gegenstelle. Mhm. Das kann man da auch machen. Über die L2K Player. Es gibt einen L2-Ping. Und Ping of Death kennst du ja. Mhm. Und das war da auch möglich. Weil
also ich kenne das, ich habe es schon mal gehört, aber du kannst trotzdem nochmal erklären.
Ping of Death war ja mal. Ping of Death war mal eine recht, ich glaube bei Windows 95 war das eine recht lustige Methode, um einen anderen Rechner zu bluescreenen.
Das war so ein Ping-Paket, was besonders groß ist, ne?
Genau, ein großes Ping-Paket und da braucht man nicht viel Fantasie, um zu sagen, okay, L2-Ping, was passiert, wenn ich da mal ein großes Paket drüber lasse? Und zum Teil recht fatal eben Geräte, genauso. Ja, gerade so kleine Geräte, die eben Headsets sind, die einfach mit wenig Ressourcen klarkommen müssen, weil sie einfach billig sein sollen. Die waren dann mal Buffer Overflow und kaputt oder man musste sie neu starten. Zum Teil auch Batterie raus, was bei Headsets oder iPhones schwierig wäre.
Ja, stimmt.
Und also da kann man einfach... da war viel möglich. Es war dann sogar mal so, dass ein ganz bekannter Hersteller von Windows Bluetooth Stacks, also die haben natürlich viele Hersteller von USB-Dongeln haben dann für Windows einen eigenen Stack entwickelt, der eben mit der Hardware gut klarkommt. Und
weil es keinen gab. Oder weil man keinen.
Es gab ja bis Windows XP Service Pack 2 gab es keine native Unterstützung von Windows.
Ja.
Und da war eben, da gab es glaube ich eine Handvoll, auf Wikipedia steht eine Liste, Witcom fällt mir ein, war einer ganz bekannter Stack und Toshiba hat zum Beispiel auch einen eigenen Stack gehabt.
Der totale Wildwuchs.
Ja, ja. Also das sowieso. Wie schon
vorher im Übrigen auch mit IP ja auch lange Zeit in der Windows-Welt und DOS-Welt.
Das so, genau dass so war, jeder, das ist, jeder Hersteller ja, seinen genau, eigenen Stack dazu gegeben hat. Weil das
Betriebssystem halt selber keinen gehabt hat.
Klar. Nee, war vermutlich ganz selbe Entwicklung und dann gibt es das jetzt, wobei auch jetzt immer noch die Hersteller zum Teil eigene Stack-Implementierungen dazugeben, weil sie glauben, das besser zu machen als Windows und da haben sie meistens auch recht.
Immer noch?
Immer noch. Also Windows-Implementierung vom Bluetooth-Stack ist eben oder war die längste Zeit, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie es bei Windows 7 aussieht, also wirklich so das Allernötigste. Datei empfangen, Datei senden. Und alles Weitere, vielleicht ist jetzt schon Headset dabei, weil es eben praktisch ist, vielleicht ist jetzt schon A2DP dabei, aber es war so in den ersten Versionen wirklich so das Allernotwendigste. Hauptsache wir haben es jetzt mal, dass das auch irgendwie ohne Herstellersoftware geht. Weil wiederum diese Host-Control-Interface-Layer ist ja auch wieder standardisiert und wenn man dann einmal so ein Gerät hat, was da irgendwie richtig erkannt wird, dann sollte da jeder Treiber drauf passen. Sieht man auch bei Linux recht schön. Da braucht man nicht irgendwie einen speziellen Treiber für einen USB-Bluetooth-Chip. Also das funktioniert meistens ohne Probleme.
Ja.
Genau, nur bei Windows war eben dann diese Treiber-Hickhack. Und da gab es eben einen Hersteller, der richtig Mist gebaut hat. Obwohl die schon lange bekannt war, diese Sicherheitslücke mit diesem L2-Cup Ping of Death, dass da einfach auch ein Bluescreen möglich war. Eben auch am Flughafen unheimlich lustig. Aber naja, das haben die eben auch mittlerweile gefixt. Das war ein Problem, was bei denen entstanden ist, als sie umgestiegen sind von, ich glaube, 1.2 auf Enhanced Data Rate. Da haben die irgendwie einen alten Code mitverwendet, nehme ich an. Also so richtig weiß man es ja nicht, aber das ist eine Vermutung. Und da ist dann einfach ein alter Fehler wieder neu eingeführt worden. Zu dem Zeitpunkt waren das eben sehr viele betroffene Rechner, weil eben dieser Bluetooth-Stack standardmäßig auf, ich glaube, ganz vielen Dell-Rechnern war, die eben das Bluetooth-Modul dazu bestellt haben und eben Sony und Acer auch. Also das war schon ein relativ großer Impact und eigentlich peinlich, weil das hätte man vermeiden müssen.
Ja, war ja.
Naja, gut, und dann gab es natürlich L2-Cup, was passiert, wenn man einen Ping-Flat macht. Also analog zu diesen IP Sachen, die mit ICMP möglich sind, hat man das eben auch mit L2CAP gemacht, also ganz viele Pings hintereinander. Das hat auch manche, vor allem kleine Headsets, irgendwie zum Exit gebracht. Dann waren die einfach eben auch nicht mehr ansprechbar. Dann haben manche Hersteller angefangen, so eine Art Low-Level-Firewall zu machen auf dieser L2CAP-Layer und haben einfach geschaut, wenn da viel passiert, was irgendwie nicht so normal aussieht, also viele Null-Groß-Pakete, die einfach wie ein Maschinengewehr über mich herfallen, dann lasse ich diesen Kommunikationspartner nicht zu.
So eine Denial-of-Service-Connection.
Genau, also, und das war dann meistens so für 10 Minuten, dass die eben das geblockt haben, aber natürlich ein zusätzlicher Aufwand und eigentlich ziemlich speziell auf so eine Attacke, die zwar effektiv ist, aber sonst auch nichts anrichtet. Also Denial of Service, aber sonst schon nichts. Und das war dann, finde ich, ein bisschen nicht so elegant. Mhm. Ja, naja. Gut, SDP-Protokoll, Service Discovery über L2CAP liefert dir das die Speisekarte oder den Service, nach dem du gefragt hast.
In Form von Profilen oder Profilen, einer Auskunft.
Genau. Profile
das
sind
etwas
so.
Was einem bestimmten Profil entspricht.
Mhm. Ein Profil wiederum ist eben so ein fixes Set von Informationen. Dort ist, wie du eben vorher schon erwähnt hast, ganz oft so eine Art Portnummer drin. Bluetooth hat eben nicht Ports, sondern Channels, also für L2CAP zumindest. Und da gibt es 32 und hinter jedem dieser 32 könnte eben ein anderer Service gebunden sein. Ähnlich wie bei IP.
Mhm.
Ja. Und jetzt weiß ich das als Kommunikationspartner und suche mir aus, was ich eben mache. Schicke ich dir eine Visitenkarte über OBEX Push oder schaue ich mir dein Dateisystem an, wenn ich darf, über OBEX FTP. Also eben in beide Richtungen, ähnlich wie einloggen auf einem FTP-Server.
Mhm.
Dann gibt es eben neuerdings in der Telefonie verwendet, bei Autos ist eben jetzt nicht mehr das Hands-Free-Profile, sondern die sagen jetzt, okay, das ist uns irgendwie zu billig hier, diese Verbindung, wir müssen ja dann eine SCO, also so eine Synchronous-Verbindung für Audio aufbauen, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Eigentlich wollen wir nur von dir wissen, was auf deiner SIM-Karte steht, damit wir uns gegenüber dem GSM-Netzwerk authentifizieren können.
Mhm.
Das ist das sogenannte SIM-Access-Profile.
Ah ja.
Und ich glaube, da hat man sehr aufgepasst bei der Standardisierung. Da war anfangs Pflicht bei diesem bei dem frühen Pairing, dass man eine 16-Digit-PIN innerhalb von 30 Sekunden eingeben muss. Also das war irgendwie ein Knieschuss, weil das hat natürlich keiner geschafft, über so eine Handy-Tastatur 16 Digits eingeben und dann vielleicht auch noch alphanumerisch.
Super.
Aber das war eben mit sehr viel Sicherheit bedacht.
Zu viel Sicherheit, ja.
Ja, ja, ganz viel Sicherheit, weil eben gerade die SIM-Information wertvoll ist.
Ja, also so Profile gibt es eine ganze Menge. Man kann darüber Audio machen, man kann darüber drucken, man kann darüber, was gibt es denn noch? Gateway-Geschichten machen zu ISDN, zu DECT.
Ja, klar, man kann Dial-Up-Networking kann man machen. Ich meine, eigentlich
also im Prinzip die Idee sozusagen von Bluetooth ist, alle Geräte mit, alle Dienste in irgendeiner Form wireless zu machen, die man so gemeinhin so vorfindet und so in so einem Office-Networking-Kontext so hat. Das ist die Idee, ja. Also ob das sozusagen erfüllt wird, steht natürlich noch auf dem anderen. Also, aber alles eben auf dieser Profile-Geschichte, was dann immer so eine spezielle Anpassung eines Gerätes eben auch erfordert. Das heißt, man kann nicht so generische Software einsetzen, die dann halt einfach alles über Internet macht, wie das ja so heutzutage der Trend ist, sondern man hat sozusagen auf direkt in den Protokoll-Stack eben diese ganzen Anwendungen auch fest verankert.
Mhm, als richtig, Typ. Mhm. Richtig. Also das ist auch irgendwie verbunden. Man macht dieses Profil, wenn man das machen will, weil alles andere wäre irgendwie ein bisschen missverständlich oder also da hält man sich an Standards, um eben herstellerübergreifend funktionieren zu können.
Mhm.
IRDA ist das erste Protokoll, das komplett weggefallen ist mit Bluetooth. Du erinnerst dich vielleicht noch, einwählen ins Internet über Infrarotschnittstelle beim Handy. Das war immer eine ganz wackelige Partie. irgendwie so am Schoß das Handy liegen und, ja, ja. und dann je nachdem und wenn dann irgendein Buckel kommt,
nie zum Laufen bekommen,
dann bist du offline.
Ja, ja.
Naja gut, hat funktioniert, aber äußerst schlecht.
Das ist ein bisschen das Analogon zu dem Akustikkoppler, wo man auch nicht so viel husten durfte, wenn man online war.
Vermutlich ähnlich, aber ja. Also Datenraten ganz sicher ähnlich.
Datenraten ähnlich, Fehlerquelle auf jeden Fall auch.
Ja. Nee, aber solche Dienste hat man eben mit Bluetooth recht erfolgreich ersetzt. Also ich kann mich auch erinnern, als dann Bluetooth, das wurde von Leuten, die eben vorher mit IRDA und Infrarot über ihr Handy ins Internet gegangen sind, dann ganz schnell Bluetooth, weil das einfach viel, viel einfacher ist. Man kann das Handy in der Tasche lassen. Das waren so die ersten Services, Drucken natürlich auch. Also generell Cable Replacement, wie du gesagt hast, möglichst wenig Kabel, das war das Ziel. Und ja, es gibt eben auch entsprechend Profile für all diese Sachen, wo man keine Kabel haben will.
Ja, aber gerade dieser Zugang zum Internet, ich meine, das ist ja so ein bisschen ein Schmerz im Arsch, weil das ja dann eigentlich ganz bekloppt funktioniert hat. Ich meine, wir kommen da vielleicht auch gleich nochmal drauf. Heutzutage ist ja so, State of the Art ist eigentlich dieses Personal Area Networking, wo sozusagen dieses Bluetooth-Gerät quasi sich verhält wie eine Ethernet-Karte. Aber das wurde ja nun bisher und wird auch teilweise eben von vielen Telefonen ja noch so gemacht, dass man, dass das Telefon eher sich wie ein Modem verhält und dann eben auch über eine, wie heißt dieses Profil, dass das Telefon
Dial-up
sozusagen
Networking.
Dial-up Networking.
Also DUN das ist die Abkürzung.
Ah, DUN.
Ja.
Genau, Dial-up Networking Profile, das heißt, dass man eigentlich eine serielle Schnittstelle quasi simuliert über Bluetooth. Das ist ja dann eigentlich nochmal ein anderes Profil, ne? Also dieses Serial Port.
Also Serial Port ist fix vorgesehen. Da gibt es das RF-COM-Protokoll, was eine 1:1 Nachbau von diesen Kabeln in einem seriellen Kabel ist.
Also VR24, RS-232.
Genau, RS-232 ist da 1:1 nachimplementiert worden in diesem RF-COM-Protokoll. Mhm. Und wie man hier in diesem Protokoll-Stack auch sieht.
So mit
auch
den einzelnen Kabeln sozusagen, die man so setzen
also
kann.
Also habe ich gelesen. Ich weiß nicht, wie es dann im Code aussieht, aber es ist wirklich
das Feature-Set sozusagen.
Ganz 1:1.
Ja.
Genau. Und auch die AT-Befehle werden eben klassischerweise über RF-COM ausgeführt. Und natürlich auch für deine Modem-Verbindung. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil es gibt ein Profil, das eben BNEP heißt, Bluetooth Network Encapsulation Protocol, das aber, also Linux unterstützt ganz sicher. Ich weiß nicht, wie viele andere das jetzt verwenden, weil ich es eben auch selten hernehme. Ich habe in meinem Laptop so einen SIM-Kartenadapter drin und das läuft irgendwie ohne Bluetooth. Und WLAN-Access Points sind auch überall. Also dieser Netzwerkzugang-Gedanke über Bluetooth, der ist ein bisschen, ja, also war früher vielleicht mal wichtiger, aber da war eben nur das Dial-Up-Networking im Einsatz. Und das BNAP, da kann man eben über Bluetooth zwei Rechner verbinden. Das ist vielleicht praktisch, wenn man kein WLAN hat und kein Kabel dabei, dann kann man sich so eine Verbindung schnell herstellen, die ist aber dann auch nicht so flott.
Mhm.
Ja. Was dann natürlich auch wieder möglich ist, sind so ganz normale Attacken-IP. Aber das hat ja nichts mit Bluetooth zu tun. Also das wirklich, das kommt dann raus als IP über Bluetooth und geht dann auch im Betriebssystem auf den IP-Stack. Genau. Ja, dann hätten wir eigentlich eh schon hier so die wesentlichen Protokolle besprochen, die da auf meinem Zettel stehen. Das heißt TCS, also Protokolle, und drüber liegen ja die Profile.
Also ich habe mich da halt auch mal mit beschäftigt, warum das eigentlich immer alles so bekloppt ist. Und da ist mir ja selber komplett was aus dem Gesicht gefallen, als ich erstmal verstanden habe, wie das sozusagen funktioniert. Also dieser Zugang zum Internet über das Handy, über Bluetooth, ja, das muss man sich mal klar machen. Das heißt, das Telefon ist mit Bluetooth verbunden. Also man hat sozusagen schon so einen modernen Networking-Stack, womit die Geräte direkt miteinander reden können. Jetzt wird aber darüber ein serieller Port simuliert, sodass das Betriebssystem sozusagen, als hätte ich jetzt noch so eine V24-Schnittstelle, manche haben ja auch noch eine, aber als wäre sozusagen eine da, auf einmal existiert, ohne jetzt zu wissen, dass das eigentlich über Bluetooth geht. Dann wird darüber AT gesprochen, ja, als würde sich sozusagen da ein Modem dran befinden, was ja auch nicht der Fall ist, weil das Ding ist ja selber auch schon in einem Datennetzwerk und macht ja auch irgendwie IP heutzutage. Nein, dann muss man sozusagen noch diesen alten AT-Command das fünfte Mal ausgraben. Ja, das ist ja auch wirklich so ein Ding, das geht einfach nicht
weg. Nicht,
ne? Das ist furchtbar. So. Und als wäre das noch nicht genug, muss man dann aber auch noch PPP sprechen, ja, also was man ja heute sinnloserweise auch noch auf DSL reden muss, obwohl es dafür eigentlich auch keinen guten Grund gibt. Also zumindest keinen guten, es gibt einen Grund, aber es gibt keinen guten Grund. Und redet dann aber ja nicht mit irgendeinem Provider, in dem man sich einloggt, wie das so früher der Fall war, wo man so mit einem Modem ja einen Telefonanruf gemacht hat, sondern die Telefonnummer, die man dann da wählt, ist so eine Dummy-Telefonnummer, um wiederum mit einem PPP-Server auf dem Telefon zu reden, nur um Daten zu übertragen, was man sowieso schon die ganze Zeit tut, um dann von da aus dann den Internetdienst zu nutzen. Also sowas Beklopptes.
Ich meine, den nicht guten Grund, den du erwähnt hast, ist natürlich ganz klar, das kann jedes Betriebssystem, weil es eben so ein alter Hut ist. Das können alle. Modem-Einwahl können alle. Und warum sollte man jetzt hier was Mords implementieren, wenn es eben auch billig und auf die alte Tour geht? Natürlich ist es ein ziemlich Umstand, wie ja, du klar. sagst, das ist nicht schön.
Aber ich meine, da kommt ja jetzt PAN mit ins Spiel, nicht? Das Personal Area Networking, was jetzt bei den neueren Bluetooth-Devices halt da ist. Und in dem Moment bildet sich eben dieses Bluetooth-Gerät eben wie so eine Ethernet-Karte, wie eine Netzwerkkarte ab, die einfach den Vorteil hat, dass sie mir eben auch sofort anzeigen kann, wenn da ein Link ist, nicht wahr? Wenn ich ein Ethernet-Kabel in Ethernet reinstecke, dann weiß der Rechner sofort, ah ja, da ist wieder eine Verbindung, da könnte ich ja mal versuchen, hier DHCP zu machen oder sowas. Mhm. Und genauso ist es ja dann beim Bluetooth auch, ah, ich habe jetzt hier wieder mal Verbindung zu meinem Provider, da kommt das Internet aus der Luft, zack, der Link geht hoch und dann kann der Rechner halt reagieren. Jeder, der schon mal im Zug gesessen hat und diesen PPP-Scheiß halt erleiden muss, der hat dann immer dieses Problem, dass er dann halt permanent immer wieder ein Dial-up in sein Telefon machen muss, nur um zu gucken, ob jetzt vielleicht rein zufällig, vielleicht wenn der Netz da ist, ja, aber das Gerät ist halt nicht in der Lage, einem selber Netz zu sagen. Das da stimmt, muss ich mich ja. jetzt mal gerade mal echauffieren.
Zu Recht.
Das sind immer so Sachen, also das verstehe ich auch immer, ich meine, mir ist schon klar, warum das so gemacht wurde, ja, das kann ich alles nachvollziehen, aber ich vermisse in dieser Softwareindustrie manchmal auch einfach den Mut, ja, dass man einfach mal sagt, hier, Leute, da sind auch irgendwie Chancen, wir müssen die alten Zöpfe abschneiden, weil dieses Fehlerpotenzial in dieser ganzen Kette, das fängt ja erstmal schon mal an mit diesen, wie viel Stunden und Lebenszeit die Leute investieren mussten, um das richtige Modem-Profil für ihre bekloppte Software zu finden, um mit diesem Telefon zu reden. Ja? Was hat einen das aufgehalten? Dann diese ganzen Fehlerketten, die das alles so nach sich zieht. Ja?
Naja,
man weiß irgendwie überhaupt gar nicht, wer jetzt hier eigentlich mit wem redet. Ich rede mich jetzt wieder ab.
Nee, Stichwort Telefonie. Das sind einfach die Leute, die damals AT-Modems gemacht haben. Die machen jetzt Handys. Und ja, das kennen sie halt schon.
Ja.
Ja, nichts Neues.
Ja.
Bloß nichts Neues.
Bloß nichts Neues, genau. Bloß keine Zukunft. Ist gefährlich. Ja. Man müsste was lernen.
Klar, warum, wenn man es vermeiden kann.
Ja, ja, naja.
Ja, aber gerade diese Personal Area Network-Geschichte, die ist ja jetzt eben auch mit dem neuen Bluetooth-Standard, der eben Ende letzten Jahres formell verabschiedet wurde, also das Low Energy Bluetooth, da wurde das ja nochmal eben um eine neue Dimension erweitert. Wir kennen ja alle schon diese anziehbaren Geräte, Wearables, die eben mein Herzfrequenz messen und direkt an meinen Arzt schicken und so weiter. Da gibt's eben jetzt den Ansatz von Bluetooth, von der Bluetooth SIG zu sagen, okay, wir machen Geräte, die extrem wenig Strom brauchen. Und das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe, die über Jahre mit einer Knopfzelle auskommen.
Und Bluetooth sprechen.
Und das ist, die SIG sagt da so spaßhaft immer dazu, ja, das ist unser Hallmark-Feature. Hallmark ist eben diese Grußkartenfirma. Und ja, deren Vision ist natürlich, dass sie da überall einen Bluetooth-Chip einbauen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob da die Adressierung ausreicht.
Grüße vom Herzschrittmacher, ja.
Das wäre mal witzig. Oder irgendwie, naja, das führe ich jetzt nicht aus. Irgendwie. So unbeliebte Verwandte mit Herzschrittmacher,
ja,
einen speziellen Gruß zukommen lassen. Da kann man wahrscheinlich einiges erspinnen jetzt.
Aber der ganze Wireless-Markt ist auf jeden Fall schwer in Bewegung. Jetzt, wo diese kleinen Embedded-Chips immer kleiner werden, auch diese RFID-Technologie halt hochkommt, so, und man also verschiedenste Methoden ausgefuchst hat, wie man eben mit noch weniger Energie mehr Computing-Power in so kleine Chips reinbekommt, wird das natürlich ein Riesenthema. Fällt mir auch gerade mal wieder ein schöner Chaos-Radio Express zu dem Thema ein, wo das auch ein Thema war. Und zwar hatte der einen unangemessenen Namen. Jetzt muss ich gleich mal nachdenken. Verdammt, wie ist denn der? La la la. Ich hab's gleich. Also worauf ich anspiele ist Sensor Networks, ja, dass man sozusagen überhaupt dahin geht, Netzwerke aufzubauen, wo so jeder Sensor, davon hast du ja im Prinzip auch gerade gesprochen, sozusagen so eine eigene kleine Intelligenz ist und die Dinger halt dynamische Funknetze untereinander aufbauen, nicht? Dass man eben auch solche dynamische Netzwerke hat. Das war ein Thema in Chaos Radio Express 116, Mobile Ad-Hoc-Netzwerke, da kommt ja das jetzt an, wo so halt das alles auch besprochen wurde.
Ja, was da
war Bluetooth... Ein guter Podcast, müsst ihr euch unbedingt mal anhören, falls ihr noch nicht gehört habt, CRE 116.
Den habe ich angehört, glaube ich.
Hast du?
Ja, ich glaube schon. Ich habe viele angehört jetzt in letzter Zeit, viel mehr. Aber ich glaube, der war nicht schlecht. Natürlich wie kein... Keiner deiner Podcasts. Schein.
Ich bin auch nicht ohne Fail.
Nee, da attackiert Bluetooth eben mit diesem Low Energy Bluetooth sehr wohl eben andere Protokolle wie Zigbee.
Genau.
Oder eben auch, ich meine, die ganze Low Energy Geschichte kommt ja eigentlich, wenn man genau ist, von Nokia. Die haben damals eben so ein Low Energy Dings quasi schon für sich gemacht. Das haben die Y-Bree genannt. Mhm. Ich habe da echt mal nachgeschaut gestern, warum Y-Bree, klingt irgendwie so komisch. Bree ist eine Stadt beim Herr der Ringe, da wo das tänzelnde Pony diese Gaststätte ist, wo die Hobbits erstmals übernachten, so auf ihrer Tour.
Ah.
Ja, das, ich weiß auch nicht, warum das Y-Bree deshalb heißt und das Y natürlich für Wireless. Wireless Bree. Na gut. Und
aber das merged jetzt sozusagen in Bluetooth 4.0 dann
genau,
mit rein.
Das haben die jetzt mitgenommen, weil es natürlich sinnvoll ist und weil es eben gerade so im Gesundheitsbereich eben Herzfrequenzmessung, Blutdruckmessung unheimlich viel Sinn machen kann. Mhm. Und eben auf die Weise, dass die Geräte, die man dann am Körper trägt, irgendwie relativ wartungsfrei sind. Man kennt das ja, wenn man eine Pulsuhr hat, dann hat man so ein Dings um Bauch. Und da muss man dann auch irgendwann die Batterie wechseln, aber die hält eben auch sehr lange. Und ich glaube, genau solche Anwendungen, die derzeit noch irgendwie 244 Megahertz proprietär oder 443, na, eine dieser anderen ISM-Frequenzen, die es dann noch so gibt, verwendet und eben eine ganz proprietäre Sprache darüber sprechen, auch die Sachen zu standardisieren. Mhm. Und das geht eben eindeutig in die Richtung, die eben andere schon versucht haben, für sich zu claimen. Aber ja, da wird wahrscheinlich Bluetooth nicht direkt unerfolgreich sein, würde ich mal vermuten.
Ja, das bleibt auf jeden Fall erstmal noch eine Weile.
Genau, und was die eben machen, um Strom zu sparen, ist eben jetzt nicht so, dass die ständig eben ihre Verbindung halten, sondern es gibt da gewisse Energiesparmodi, die eben die Geräte einschlagen können. Und da gibt es auch eine Adaption, dass man eben, also die Anforderungen, die man sich da gesetzt hat, heißt irgendwie innerhalb von Millisekunden eine Verbindung zum Gerät über bis zu 100 Meter aufzubauen. Das ist halt schon sehr mutig, sowas zu sagen in so einem Standard. Aber das ist eben mit standardisiert und hat man eben probiert. Und dazu hat man den Standard insofern verändert, dass eben nicht mehr alle Kanäle für Inquiry verwendet werden, sondern nur noch ein Subset, dass sich die einfach viel sparen können und auch eine große Portion der Intelligenz ist quasi auf dem Host gelandet. Also die erkennen sich selber diese Bluetooth-Geräte als minderwertig an und sagen, du, ich kann das nicht, mach du das alles, was ich sonst auch hätte machen müssen. Mhm. Und dadurch sparen die natürlich viel Computing-Power ein und auch sehr viel Strom somit. Und so wird das dann möglich, dass sie wirklich länger leben mit so einer Knopfzelle.
Verstehe. Vielleicht haben wir nochmal so auch nochmal einen kurzen Blick auf die vorhandenen Implementierungen von Bluetooth machen und an welcher Stelle man sozusagen pfiffigerweise ansetzen sollte, wenn man jetzt mal selber drüber nachdenkt, Bluetooth in eigene Anwendungen zu integrieren. Ich finde das ja immer noch so ein bisschen, das ist so unexploited land, so, ja. Das habe ich gerade gemerkt, als ich mit dieser Remote rumgespielt habe. Ja, es gibt einfach viel zu wenig Software, die damit irgendwas macht, weil natürlich so ein Teil, was einmal einfach so geile Sensordaten in Echtzeit liefert mit Knöpfen drauf und so weiter an allen möglichen Stellen und so. Da ist ja, da platzt einem ja das Hirn, wenn man darüber nachdenkt, was man da sozusagen alles Pfiffiges mitmachen könnte, wenn man denn eben in der Lage ist, Geräte zu bauen oder Computer zu programmieren, die dann eben damit auch pfiffig umgehen können. Mhm. Zunächst einmal vielleicht nochmal zu den Stacks. Also heutzutage kommt jedes ordentliche Betriebssystem oder jedes große Betriebssystem hat jetzt seinen eigenen Stack. Windows hat es auch geschafft. Der Mac hatte das schon immer einen eigenen Bluetooth-Stack, da hat sich nie ein anderer durchgesetzt. Bei Linux gibt es im Prinzip auch nur einen, richtig? Oder
es gab früher mal FX oder so.
Ja.
Das wurde dann aber bald eingestellt, beziehungsweise ersetzt durch Bluesy, weil da einfach die größere Community war.
Bluesy, Blue mit Z.
Genau, richtig.
Bluesy sagt man, ja.
Ja, so habe ich das bisher immer gesagt.
Okay, deswegen ist das Z wahrscheinlich auch groß. Ist es groß?
Ja.
Ist es groß?
Ja. Genau. Und deshalb ist das so. Also da hat sich vorher ein anderer Stack eben dann nicht behauptet. Mhm. Angefangen für Linux hat das, glaube ich, damals Qualcomm. Genau. Da gibt es irgendwie im Source Code noch immer Referenzen an den Herrn Krasnjanski, so heißt er. Der hat damals angefangen, für Qualcomm eben so einen Linux-Bluetooth-Stack zu entwickeln.
Ah ja.
Mhm. Und irgendwann hat das Marcel Holtmann dann eben auch übernommen und ich glaube, der macht das bisher immer noch. Mhm. Aber ich habe eben wenig geguckt, was da jetzt so neu ist in letzter Zeit. Ich bin da eben auch schon nicht mehr up to date zu 100%.
Ja. Wie sieht das in der BSD-Welt aus? Weißt du das?
In der BSD-Welt gibt es einen Port für Bluesy mittlerweile. Das ist natürlich irgendwie GPL und nicht BSD. Die Lizenz dafür.
Ja.
Das schränkt es ein bisschen ein. Es gibt, glaube ich, einen BSD-Stack, der wiederum auf FX aufsetzt, aber ich bin kein BSD-Jünger. Beziehungsweise ich kenne mich damit nicht aus. Und deshalb kann ich es dir auch nicht besser sagen, als das, was ich eben vom Hörensagen weiß.
Okay. Aber so unter Linux kann man ja mal schön vor allem Embedded-Geräte hacken, da passt natürlich Bluetooth wunderbar rein. Ne? Das heißt, da könnte man sozusagen mit dem Bluesy-Protokoll-Stack gleich loslegen und pfiffige Scanner bauen. Und
Ja, kann man, wobei das in letzter Zeit ein bisschen umständlicher geworden ist. Also es gibt da irgendwie, verglichen mit ersten Versionen Bluesy 1, Bluesy 2, da war es eben sehr viel mehr möglich, mehr über die Konsole zu machen. Einfach so ein Inquiry-Scan, das geht heute auch noch. Aber was jetzt eben irgendwie besser geworden ist eigentlich als Anwender, Anwendungsprogrammierer auch, es gibt da eben das Debus-Interface, womit Linux sehr viel macht,
ja.
Wo eben dann auch zum Beispiel diese PIN beim Pairing abgefragt wird. Und das macht es halt schon ziemlich klumpig. Also wenn man
auf dem Bett sozusagen über andere Subsysteme geben. Also Debus genau. Ist dieser Desktop-Bus.
Genau, ja, richtig. Das ist einfach so ein Message-Bus, wo man eben sich registriert und gewisse Dinge draufschickt und eben auch abfragt und eben solche HCI-Requests eben auch draufkommen.
Ja.
Ja. Und das macht es ein bisschen umständlicher, also ist auch nicht schlimm, aber vorher war es einfach so, dass man einfach mit Pipes arbeiten konnte und irgend so eine Standard-Pin irgendwo hinpiped und das geht jetzt nicht mehr ganz so leicht. Man bräuchte sich, glaube ich, nur ein bisschen Zeit nehmen und man kann sich dann so einen Bluetooth-Pin-Helper, der mit Debus geht, kann man sich ganz leicht basteln, habe ich auch schon gemacht, aber stört natürlich erstmal, ist nicht so schön, muss man programmieren können.
Ja, naja, wir wissen ja früher, da war ja mal alles besser.
Ja, früh. Ja, AT-Code.
Genau. Ja, aber könnte man alles so mit AT-Kommandos steuern.
Das war toll.
Ja. Tja.
Ja.
Haben wir noch was ganz Wichtiges ausgelassen?
Ja, ich meine, Bluetooth 3.0 haben wir bisher übersprungen.
Ja.
Bluetooth 3.0 hat einfach...
Das ist so das, was jetzt so gerade an die Tür klopft. Ne?
Ja, obwohl es eben auch schon länger fertig spezifiziert ist, da muss ich schon sagen, da sind die sehr eifrig bei der Bluetooth-SIG. Die machen sehr viel neue Standards, aber irgendwie gibt es dann schon Anwendungsfälle, aber nicht so die Mörderanwendung, wo dann alle sagen, boah, cool, jetzt machen wir das auch, sondern 3.0 ist schon seit über einem Jahr fertig. Ich weiß das Datum gar nicht genau. Und jetzt habe ich im August ein Handy gekauft, was das als erstes Handy hatte. Das war eben so ein Android-Gerät. Und da ist das jetzt zum ersten Mal drin und die sehen eben vor, dass wenn Daten übertragen werden, die ganz groß sind, warum sollte man da jetzt nicht andere Sachen einsetzen und die setzen jetzt zum Beispiel WLAN als Highspeed-Kanal ein. Dazu haben sie jetzt in diesem Protokoll-Stack eine neue Layer eingezogen, die eben ähnlich wie die HCI-Schnittstelle Software von Hardware trennt.
Ja.
Die heißt aber AMP, also Alternate MAC-PHY, also andere Media Access physikalisch. Genau.
Das heißt, man nimmt sozusagen den Frequenzbereich und die Art und Weise, wie man bei WLAN kommuniziert als Subsystem und macht dann einfach WLAN oder was?
Genau. Und auf die Weise kann man jetzt auch auf WLAN Bluetooth-Profile fahren. Theoretisch.
Ah.
Ja, eben, klar, geht.
OBEX Push über WLAN sozusagen. Ja. Visitenkarten schnell verschickt.
Also probiert habe ich es noch nicht. Angeblich ist das möglich und es ist wohl auch möglich, wenn man ein Gerät hat, was Bluetooth 2.1 hat, also eben das IDR-Bluetooth und eben mit den Features, die 2.1 haben und ein WLAN-Interface im Rechner, dann kann man softwaremäßig Bluetooth 3.0 implementieren. Mhm. Ja, ist natürlich schön zu wissen, wenn man das beides hat, dann kann man das. Mhm. Und wenn man große Dateien hat, die eben unbedingt über Bluetooth übertragen werden wollen, dann ist das gut. Und
was heißt das, dass die Geräte sich dann sozusagen in dem normalen Frequenzband sozusagen darauf verständigen können, weil sie beide dieses High-Speed-Profile können, dass sie dann sozusagen auf einen ganz anderen Physical Layer wechseln und dann das einfach mal schnell austauschen untereinander?
Genau, also es ist ähnlich wie die Einführung von EDR, also dieser Enhanced Data Rate, wo man sich erstmal klar wird, sag mal, kannst du das auch?
Ja.
Das wurde eben aus Abwärtskompatibilitätsgründen ja mit der langsamen Rate immer kommuniziert. Also sag mal, kannst du das? Das wurde so auf allgemeinverständlich gefragt.
Ja, das muss ja auch kompatibel sein.
Und das wurde jetzt aber eine Ebene hochgesetzt. Jetzt fragt man nicht mehr auf 1.0 Kompatibilitätslevel nach, sag mal, kannst du auch Highspeed über WLAN, sondern man fragt auf Standard 2.1 nach. Also eh schon mit EDR, da handelt man sich dann eben auch die Verbindungsparameter aus, weil auch da kann man sich eben eine Verschlüsselung eben über den schon sicheren Kanal neu vereinbaren. Also da gibt es ja auch viele Einfallstore, wenn man Security denkt. Ja.
Also über WLAN heißt aber jetzt nicht über WLAN-Protokoll, genauso wie es im WLAN spezifiziert ist, sondern sozusagen über diesen Frequenzbereich?
Doch schon. Also es wird der WLAN-Standard verwendet, aber eben im Ad-Hoc-Mode wahrscheinlich.
Ah ja.
Und eben nicht so, dass du sagst, okay, ich bin hier in dem Netz eingebucht, mach du das mal auch und dann wären wir uns schon einig, sondern da heißt, pass mal auf, Ad-Hoc.
Also der Physical Part sozusagen, also der, wie werden die Frequenzen benutzt und aufgeteilt und die Kanäle zugewiesen etc., das wird von WLAN übernommen. Aber genau. Darüber hinaus halt nichts, also nicht die Art und Weise, wie man im WLAN untereinander High-Level kommuniziert und sich
das nicht
austauscht. Okay, verstehe.
Genau. Mhm. Aber das wäre dann interessant, Bluetooth Network Emulation Protocol über WLAN zu machen. Malkovich. Aber ja.
Ja, das wird bestimmt noch ganz putzig. Naja gut, 3.0 steht vor der Tür. Du hast gesagt, vor einem Jahr ist es fertig geworden. Da müssen wir jetzt auch nochmal sagen, was wir für ein Jahr gerade haben. Wir sitzen hier im Oktober 2010. Ich muss darauf immer hinweisen.
Ja, klar. Ja,
weißt ja, CRE wird ja auch noch in 500 Jahren gehört. Damit die Leute wissen, auf welchen Bluetooth-Standard sie jetzt hoffen können. In 500 Jahren wahrscheinlich schon.
Ich weiß nicht, wenn die so weitermachen, sind wir da schon überhalb der natürlichen Zahlen von der Versionsnummer.
Ja, dann heißt es wahrscheinlich Red Tooth oder sowas. Hm? Red Tooth.
Red Tooth, okay.
Das ist dann der Nachfolger von Bluetooth.
Das klingt gefährlich
auf jeden Fall. Oder Red Ear oder Blue Hair oder was weiß ich. Hm. Mhm. 3.0 kommt sozusagen und 4.0 ist noch so total in der Zukunft.
4.0 ist fertig spezifiziert und wird eben, glaube ich, in speziellen Bereichen schon eingesetzt. So erste Prototypen ist im Dezember 2009, wie gesagt, fertig geworden. Aber es braucht immer eine gewisse Zeit, bis dann die Geräte wirklich am Markt sind.
Ja, also, klar, ich meine, wer jetzt 4.0 verwendet, muss ja im Prinzip dann auch 3.0 komplett implementieren. Das ist ja dann, oder ist das nochmal so separat? Nee,
ich glaube, das ist so. Also 3.0 ist Voraussetzung, das stimmt. Genau, aber die haben wiederum dann eben das Protokoll adaptiert. Also da ist dann schon ein bisschen mehr noch dabei. So genau kann ich es nicht sagen, nachdem es da kaum Informationen auch noch gibt. Also es gibt meistens nur diesen Marketingkanal der Bluetooth-SIG, die eben angibt, wie toll das jetzt ist. Aber so richtig über Details sprechen die noch nicht.
Was ist dir denn so, ich meine jetzt mal so abgesehen von diesen Security-Sachen, ist dir denn so bei der Behandlung von Bluetooth, sind dir denn irgendwie so, gibt es denn eigentlich noch so pfiffige Geräte, die mit Bluetooth ausgestattet sind, die man jetzt so normalerweise gar nicht so auf dem Zeiger hat? Ich meine, die Wiimote, das ist immer so das Paradebeispiel. Die Computer haben es natürlich alles, die Handys auch.
Ja, bald eben Grußkarten.
Okay.
Ja, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt.
Ja.
Also mir fällt jetzt nichts ein.
Also ich weiß, es gibt so Presenter-Dinger, die so auf Bluetooth basieren, nicht wahr?
Wenn man so das seine ist so wie eine Maus.
Also, soll. Genau.
Das ist eine,
hat aber dann natürlich den, ja, wie eine Maus, aber hat halt mehr Tasten.
Genau, richtig. aber
wobei,
die gibt schon lange, glaube ich. Also die gibt sehr früh, haben die schon angefangen, dass das praktisch ist, weil ist ja auch praktisch.
Ja, ist praktisch.
Ja, nee, wo man es nicht vermutet, wer damals beim Kongress unsere Präsentation aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass es sogenanntes Sexspielzeug gibt für Frauen. das mit Bluetooth ansprechbar ist.
Ernsthaft?
Über AT-Codes.
Schon wieder?
Schon wieder.
Aha.
Nee, da war die Idee, dass du, ich selber habe es noch nie ausprobiert, ist so ein Dildo für Frauen oder ja.
Oder für Männer.
Ja, oder für Männer.
Ja.
Und der war verkoppelt mit dem Handy. Und wenn jetzt eine bestimmte Telefonnummer auf dieses Handy eine SMS geschickt hat mit einer speziellen Sequenz von Buchstaben, hat man dann eine gewisse, einen gewissen Effekt erzeugt.
Verstehe. Oh, ja. So der Vibrationsalarm sozusagen ganz auf eine neue Dimension, ja, sozusagen.
Aber eben mit dieser Nummernbeschränkung. Ah, sonst wäre es lustig.
Man weiß dann sozusagen, woher es kommt.
Oh ja, also ich weiß nicht, wie viele Telefonnummern man da einstellen kann.
Mhm. Liebesgrüße aus Moskau sozusagen.
Aber also idealerweise oder monogamistischerweise nur eine Nummer.
Wie unflexibel.
Ja, vielleicht kann man auch mehr einstellen. Ja. Ich habe es nie getestet.
Okay.
Und ich hatte, also wir wollten es ja wirklich als Sample haben zum Security-Check. Das heißt The Toy. Also ich weiß nicht, ob es das noch gibt. The Toy, C-O-U-K. Mhm. Und da würde man es wahrscheinlich nicht vermuten, aber ist eigentlich auch schon alter Hut.
Gibt's noch.
The Toy gibt's noch, okay.
Tease, please, excite, control.
Schauen, das gibt's auch in blau und in rosarot, also auch für Jungs.
Ist auch für Jungs.
Mhm.
Und black und orange.
Oh ja, stimmt. Ja, alles.
Ja.
Passend zum Handy wahrscheinlich so.
Hammer.
Mhm.
Großartig.
Nee, geht aber wahrscheinlich nicht mit dem iPhone.
Ganz schön groß.
Mhm. Nee, wenn es mit dem iPhone ginge, wäre das mit abgebildet, bin ich mir sicher. Da sind alle immer stolz, wenn es mit dem iPhone funktioniert.
Ist ja riesig.
Gute Güte. Steht da? Ich habe nur mal irgendwie so einen Marketingtext gesehen, wie viele verschiedene Kombinationen da jetzt möglich sind von Arousal.
Arousal Levels.
Genau. Ja, da würde man es nicht vermuten, aber ehrlich gesagt, man kann nicht wirklich viel.
Aber wenn
damit
man jetzt, hast du da ein bisschen Erfahrung, weil man, also sozusagen, wenn man jetzt mal so die kleinstmögliche sind ja schon so Embedded-Hardware-Geräte, die sozusagen mit Bluetooth-Chip on Board daherkommen, ist sowas verbreitet? Also wenn man jetzt nämlich wirklich mal so sich so seinen eigenen Vibrator da bauen möchte?
Also es gibt sehr viel, wenn man jetzt Embedded denkt, dann gibt es fast nur USB-Geräte, die da eben verfügbar sind, natürlich in verschiedenen Größen.
Aber man kann ja über USB auch so einen Bluetooth-Stick draufstecken, ne?
Ja, ja, klar. Und sehr viele solcher Module, die man kauft, werden über USB angesprochen. Und
dieser Bluesy-Stack, der macht dann auch über USB sozusagen, der benutzt dann dieses Device über USB.
Kann auch anders, aber USB ist das supergängige, das machen alle.
Okay.
Ja. Also wenn man jetzt irgendwie für Mini-PCI was sucht zum Beispiel, dann hat man Pech. Also es gibt, dann kann man eben den Umweg gehen, USB, Mini-PCI, Bluetooth,
ja,
aber nicht direkt.
Ja, aber was weiß ich, wenn man jetzt so ein Arduino hat, der hat halt USB, so, dann kann man irgendwie so einen Bluetooth-Dongle ranstecken und dann hätte man sozusagen
dann
auch gleich.
Genau.
Okay.
Also ich habe eben auch selber schon für meinen, ich habe da sowas entwickelt mal für Veranstaltungsfotografie, wo eben Leute mit ihrem Handy Fotos auf Display schicken. Und da habe ich OpenWRT eingesetzt und das funktioniert toll mit USB-Dongles.
Ah ja.
Standard.
Mhm.
Man muss eben ein bisschen die Pakete reinbauen und ein bisschen Zaubersalz drüber und dann geht das irgendwie.
Ah, tolle Vorlage. Kann ich gleich nochmal auf den nächsten CAE verweisen. CAE 076 ging nämlich über OpenWRT, wobei Bluetooth da keine Rolle gespielt hat, aber alle anderen Details darüber hat der Felix Fiedkau da ausführlich mit mir durchgekaut. Jetzt haben wir es aber, oder?
Mhm.
Ja, vielen Dank.
Ja, gern.
Martin, das war eine schöne Reise hier durch die Welt des blauen Zahns. Warum heißt das eigentlich so?
Tja, das ist normalerweise die Einstiegsfrage, Tim.
Ja, ich weiß.
Ich bin froh, dass du die nicht gestellt hast.
Ach so.
Weil das einfach so eine abgedroschene Geschichte ist.
Wirklich?
Ja, ja. Also das Bluetooth-Symbol, das kennt ja jeder,
ja,
dieses Runensymbol.
Ja.
Das ist eine Überlagerung von den runischen Buchstaben H und B. Und vielleicht blitzt jetzt irgendwie aus deiner Erinnerung auf, Harald Blattland war eben so ein dänischer König, der im Mittelalter alle möglichen, also ganz Dänemark quasi christianisiert hat und so unter ein Regime gebracht hat. Und nachdem natürlich Nokia und Ericsson so die treibenden Kräfte aus Skandinavien waren bei der Standardisierung, hat man den eben so als...
Blattland heißt Blauzahn, alles klar.
Heißt Blauzahn? Ich dachte, der heißt nur so und isst gerne Blaubeeren. und hatte deshalb immer blaue Zähne.
Ach so, also ich weiß, der Wikipedia-Eintrag ist gleich Harald Blauzahn.
Ja, wobei da sieht man mehr Versionen. Und eine dieser Versionen ist die du bei Wikipedia liest, und die andere ist, dass
der... Es gibt ja immer mehrere Realitäten und Wahrheiten. Und
natürlich ist die einzige Wahrheit die ich erzählt habe.
Na klar.
Wie immer.
Verstehe. Also das ist sozusagen hier das skandinavische HB-Männchen und danach ist es benannt worden.
Genau, richtig.
Alles klar, verstehe.
Und eben die Idee, mehrere zu vereinen unter einem Dings, das macht der Bluetooth auch.
Verstehe.
Ja. Okay. Mehrere Hersteller unter einem Protokoll.
Na, da haben sie sich ja bemüht, hier skandinavische Kultur unterzubringen.
Den wird sonst niemand kennen, glaube ich, diesen Harald.
Ja, jetzt ist er ganz berühmt.
Oh ja.
Und jetzt auch bei Chaos Radio Express zu Gast gewesen, Harald.
Ja.
Na dann, sage ich mal vielen Dank, Martin.
Sehr gerne.
Und vielen Dank an alle Hörer beim Zuhören hier, wieder eine Nerd-Sendung. Und so geht's auch weiter. Ich sage tschüss und bis bald. Bei Chaos Radio Express. Chaos.